los.
Kurva, die durchtrainierten Jungs vom Sneakpot sprechen endlich über Pornos. Herzlich willkommen zur 732. Ausgabe des Sneakpots. Wir sprechen heute über den Film 365 Days, dieser Tag. Mit mir hier der Waschbrettbauch tragende Mafia-Boss, das ist Robert Krüger.
What the fuck? Kurva, was war das denn?
Kurva. Ich
wollte mal ein passendes Geräusch machen. Guten
Und
Tag.
Die Trauzeugin, das ist Christoph Berner.
Kurva Marsch, hallo. Und Stefan Giesbert fährt noch seinen schnittigen Sportwagen ein.
Guten Abend. Wir hätten eigentlich noch irgendwie eine Musik unterlegen müssen, oder?
Ja, und ein bisschen Drohne fliegen.
Also. Ja, Christoph.
Ja.
Da mach ich what the fuck, möchte ich sagen.
Da mache ich einen Film an, dann läuft irgendeine Frau, ich weiß ja nicht mal, ob die eine Hauptdarstellerin ist, Nebendarstellerin oder sonst irgendwas, rum, erzählt was von Schlippi fehlt, dann poppen die auf dem irgendwo. Ich weiß gar nicht wo.
Egal.
Und dann kommt eine Freundin von ihr vorbei oder sowas und beschimpft sie und sie müsste jetzt heiraten. Und ich war die ganze Zeit verwundert, wer ist denn jetzt wer? Du hast uns letzte Woche kurz ein bisschen was davon erzählt, aber
And before you know what? It, fliegt die Drohne durchs Bild und dann ficken sie wieder und dann fliegt die Drohne durchs Bild und dann ficken sie. Christoph, jetzt erzähl uns doch erstmal, was das sollte.
kurze Einordnung bitte.
Ja, 365 Tage, jetzt dieser Tag, also 365.
Ich möchte noch eine Warnung ausgeben, wer wirklich diesen Film noch gucken will, ich glaube, ich schaff's nicht, den nicht zu spoilern.
Genau, es könnte Spoiler und es könnte auch explicit sein.
Ja, genau. Ich bin zur Droge der Wahl, da sind wir nicht mehr explicit.
Vielleicht machen wir die Kapitelmarke so, dass er am Ende noch unsere Punkte hört. Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr noch gucken wollt oder nicht.
Genau. Also, ich fasse erstmal den ersten Film zusammen, damit ihr aufgeklärt seid, was da passiert ist, oder?
Ja, ja. Mach das mal.
Also, in dem Film 365 Tage von vor 2 Jahren wird Laura, eine Polin, in einem Italienurlaub entführt von einem italienischen Mafiosi oder sizilianischen, der im Endeffekt ein Stalker ist, wenn man so will. Also er hat sie irgendwie mit dem Fernglas gesehen und will sie. Und er entführt sie und sagt ihr auch, was er mit ihr vorhat, nämlich er will sie 365 Tage lang festhalten und davon überzeugen, dass sie ihn auch will. Und sie ziert sich ein bisschen und relativ schnell entwickelt sie ein ordentliches Stockholm-Syndrom und dann wird reichlich gevögelt und er kauft ihr noch ein bisschen Klamotten. Ich glaube, das macht er schon vorher. Und und dann sind sie ein Paar am Ende des Films. Das ist so, viel mehr passiert im ersten Film nicht. Und am Ende gibt's noch einen Autounfall in einem Tunnel, wo man davon ausgehen muss, dass sie tot ist. Jetzt im zweiten Film, 365 Days, dieser Tag.
Warum heißt der so?
So absurd, ja. Völlig beschissen. Vor allem im Original ist das ja nicht mit dieser Zweisprachigkeit, gell? Im Original heißt der ja komplett polnisch, 365 Tage dieser Tag, also halt auf polnisch, gell? Keine Ahnung.
Ja, aber versteht jemand die Bedeutung, warum Doppelpunkt dieser Tag? Das ergibt ja auch so keinen Sinn, ob das jetzt 2 Sprachen sind oder eine oder 7.
Null Sinn. Es ist null. Aber ist so gedacht. Also auf polnisch heißt er eben auch, wie gesagt, dieser Tag. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass die Deutschen sich irgendeinen Unsinn haben einfallen lassen, sondern er heißt auf polnisch auch so bescheuert.
Vielleicht, und bitte hier Anführungsstriche einführen, war das in der literarischen Vorlage so gewählt worden.
Genau.
I don't even.
Give me fuck.
ja, das auch nicht.
Also, wir sind jetzt, wir schließen im Endeffekt nicht direkt an den ersten Film an, sondern da ist ein bisschen Abstand. Sie hat den Unfall überlebt und war wohl aber verletzt und ist jetzt wieder aufgepäppelt. Und wir springen jetzt mehr oder weniger rein in den Teil, wo sie ihren Massimo, also ihren ehemaligen Entführer, heiratet. Und ja, die Ehe läuft irgendwie nicht so wahnsinnig prickelnd, weil sie halt ein Arschloch geheiratet hat. Das merkt sie dann doch irgendwann.
Ganz überraschend.
Schnell. Ganz überraschend, ja. Wenn man das konnte man nicht wissen, gell? Das, dieser Mafia-Boss, der sie 365 Tage festhalten wollte und auch ganz offensichtlich ein Vergewaltiger ist, das führt er ja praktisch vor ihr, gell? Also um sie scharf zu machen, vergewaltigt dann. Also ist ja, ich möchte nicht auf den ersten Film eingehen. Ja, dass der sich halt als Arschloch rausstellt, wo sie nichts zu melden hat, hätte man wissen können. Und da ist sie dann irgendwie sehr überrascht. Und brennt mehr oder weniger mit dem Gärtner durch, der genauso ein übersexualisiertes Abziehbild wie Massimo ist. Und stellt sich aber raus, beziehungsweise ihr nicht, aber dem Zuschauer stellt sich sehr schnell raus, dass dieser Gärtner eben kein Gärtner war, sondern dass das jemand von der Mafia-Konkurrenz war, der eben einen Auftrag hatte, ihr gegenüber der, also im Endeffekt ist es eine Entführung. Sie hat es nur nicht gemerkt, dass es eine Entführung ist. Ja, und dann beginnt ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel. Ich glaube, es ist kein großer Spoiler, wenn wir verraten, dass sie eben mit diesem anderen, übersexualisierten Abziehbild auch vögelt. Und es kommt dann zu so einem Mafia-Showdown.
Mit dem? Ich dachte, das bildet sich immer nur ein. Es ist komplett auch. Egal, aber.
Ja, ja. Nee, ich meine, sie vögeln auch. Ich glaub, doch, auch, doch, ja. Doch, doch. Ja, ja. Ja.
Okay, und kommen wir mal.
Das ist es.
Zu der
wie hat euch das gefallen?
Genau. Also ich habe gerade ein Foto von der Autorin.
Wie hat deiner Frau vor allem gefallen?
Das stimmt, du wolltest es ja mit deiner Frau zusammen gucken.
Wollte ich das?
Nee, ja, habe ich nicht gemacht. Nee, letzte Woche.
Ich spule nochmal zurück. Warte, ich durchhält.
Ja, aber dann schaust du mit deiner, ja, ich schaue es gerne mit meiner Frau. Die hat bestimmt großen Spaß daran. Ja,
so, okay,
nee, du hast eine, nee, stimmt nicht. Du hast aber eine Andeutung gemacht, dass ihr ja dann nur 10 Minuten von dem Film guckt und dann würdet ihr verschwinden. Sowas hast du gesagt. Hast du wirklich gesagt?
Verschwinden.
Ja, das könnte, hat nicht funktioniert. Aber also ich habe es nicht ausprobiert.
Hätte Alter, aber auch nicht angeturnt.
Nee. Meine Fresse, war das langweilig. Also der Film beginnt ja mit, was Stefan vorhin erzählt hat, mit diesem ersten Gevögel, wo man dann überhaupt nicht weiß, wer jetzt hier wer ist. Und dann habe ich das Gefühl, also ich habe jetzt hier gerade nochmal in der Wikipedia die Autorin rausgesucht. Ich habe euch ein Foto davon in unser Google Doc gemacht, das muss man gesehen haben.
Was?
Guck mal ins
Google Doc. Welche Autorin?
Die Autorin der Buchvorlage.
Es gibt wirklich ein Buch.
Es gibt wirklich ein, es ist nie, ja, pass auf, haltet euch fest.
Literarisches Werk und so.
Das Buch hat sie geschrieben und es wurde wegen der kontroversen Themen BDSM, Entführung und Sex mit 50 Shades of Grey verglichen und wurde dann 500.000 Mal verkauft, wozu sie zur bestbezahlten Schriftstellerin Polens wurde. Und sie hat,
sehr
und jetzt fest.
Sehr gut.
Sie hat fest. Innerhalb eines Jahres hat sie noch 2 weitere Bücher geschrieben. Das heißt, es besteht uns noch mit Sicherheit noch ein dritter Film hervor. Dieser Geile. Tag ist der zweite und weitere 365 Tage ist dann der dritte.
Kannst du ja nächstes Jahr vorschlagen, Christoph, dann.
Ja, ich fürchte, er wird's tun. Das Foto müsst ihr aber auch gesehen haben. Also das ist.
Ja, was denn? Wo finde ich denn das Foto?
Ja, in unserem Google Doc.
Ach, im Google Doc. Ich warte das im
WhatsApp. Sie war auch mal Managerin eines Nachtclubs und Promoterin für eine polnische Kampfsportliga. Da kommen mehr Klischees zusammen, als ich jetzt hier in einen Satz packen
würde
kann.
Würde man nie drauf kommen.
Aber der Film, ist ja im Grunde in den ersten 40 Minuten ein einfach nur eine Entschuldigung für die Leute, die den gemacht haben, dass sie schon immer mal nach Italien fahren wollten, ein Porno drehen wollten.
Drohnen.
Drohnen fliegen wollten und sie wollten die krassesten Sportwagen, die sie so sich ausdenken könnten, ausleihen und damit rumbrettern. Und sie wollten die Frauen in lauter teure Klamotten und vor allen Dingen in sehr viele eigenartige Sonnenbrillen stecken.
Und wenig Klamotten natürlich auch.
Und wenig Klamotten und dann halt Vögeln und Dildos und was du alles so brauchst. Und dabei haben sie leider vergessen, dass man auch in den ersten 40 Minuten eines Films irgendeine Story erzählen kann. Muss man aber nicht. Kann man offensichtlich auch weglassen. Also diese ganze Geschichte, die du so erzählt hast mit dem Gärtner und mit dem andere Mafia-Familie und bla bla bla, das passierte alles in den letzten 25 Minuten der Rest des Films, der geht 2 Stunden ungefähr, ist nur Gewichse für den Kameramann. Also, oder Frau, was auch immer. Weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeguckt. Ja. Furchtbar. Furchtbar
langweilig. Auch dieser Quatsch mit dem Weihnachtsgeschenk, oder? Das war schlimm.
Was denn für ein Weihnachtsgeschenk?
Wo die sich alle was zu Weihnachten schenken. Und,
ach so. Ach, und sie ihm sagt, ja, du kriegst jetzt auch was ganz Besonderes.
Genau, weil sie kein...
Jedes Mal, wenn die Vögeln, läuft es genauso ab. Da war überhaupt nichts Besonderes. Jedes Mal, wenn die sich von ihm knattern lassen wollte, hat sie irgendwie lasziv irgendwo sich hingelegt, die Beine breit gemacht und ihm irgendwas hinten hingehalten und hat gesagt, so hier, komm, nimm dir alles, was du brauchst. Und das war immer die Art, also es war ja so ein, das war ja so ein komplettes Männerfantasie, obwohl die Regisseurin auch total eine Frau ist, habe ich gerade gesehen. Und er ist halt, wie du schon gesagt hast, ein Abziehbild, also er ist so voll tätowierter Obermacho, der aber so überdreht ist, dass ich ihn, also den kannst du ja null ernst nehmen, den Typ. Du möchtest ihm einfach du möchtest ihm einfach direkt eine scheuern und sagen, hör mit dem Akt auf, also mit dem Schein auf und geh aus dem Bild, du Depp. Ja. Und sie ist halt auch so, also ich weiß nicht, ich glaube, heutige Pornos, wenn du Pornhub aufmachst, projizieren im Zweifel ein emanzipierteres Frauenbild als das, was da zu sehen war. Es ist furchtbar, es ist nicht anzugucken gewesen.
Na gut, aber also ich fand, was die Sexualisierung ihres Aussehens angeht, war sie eigentlich keine Pornodarstellerin. Also sie sah, fand ich nicht wie eine Pornodarstellerin aus. Er sieht wie ein Pornodarsteller aus.
Alle männlichen Teilnehmer, oder?
Ja. Ja, aber eher besonders, oder? Also er ist
ja absolut. Ja, auch das so. Weißt du, der Mafia-Boss, der dauernd durcharbeiten muss, aber trainiert es, als würde er irgendwie 6 Stunden am Tag Gewichte heben.
Mindestens.
Und der Gärtner genauso. Also.
Ja. Also Gärtner.
Aber es ist die Tatsache, dass er ein harter Mafia-Boss ist, der ein total böser Junge ist, das wird uns ja auch nur erzählt. Du siehst ihn ja bis 5 Minuten vor Ende des Films nie irgendwas machen, wo er mal ein harter Hund ist oder so. Also er steht ja immer nur rum und tut so.
Ja, und dieses Arbeiten war ja auch immer eigentlich nur eine Ausrede, wenn er keinen Bock mehr auf irgendwelche Diskussionen mit ihr hatte, hat er dann immer gesagt, so er muss jetzt noch was arbeiten.
Ja, und dann stand er mit seinen Jungs irgendwo und schreit ihr an und da telefoniert.
So, ja, genau. Ich glaube, im ersten Film schießt da mal jemand durch den Kopf oder so, aber Ach ja, was wollte ich denn eben noch sagen?
Der Stefan atmet immer so schwer. Stefan, wie... Lass es raus, komm.
Ja, so viele Sachen. Also, was mich zwischendrin immer genervt hat, aber dann auch irgendwie mir das Anschauen des Films beschleunigt hat, ist, dass irgendwie jede zweite Szene oder jeder zweite Szenenwechsel fängt erstmal an mit so 1,5 bis 2 Minuten Musik. Also wo irgendwie so eine Landschaft gezeigt wird oder fahrendes Auto oder spazierende Menschen und darüber läuft aber in voller Lautstärke, so dass man nichts anderes mehr hört, irgendein Lied. Wie?
Ja, so Popmusik, gell?
Genau. Wie wenn jemand so seinen ersten Urlaubsfilm schneidet und so. Und hier waren wir auf Bali und dann sagt irgendwie die Mutter irgendwas Lustiges und dann kommen irgendwie 3 Szenen. Bali und man legt irgendwie als in Bali die roten Rosen versinken im Meer, was weiß ich.
Ja, sowas, genau.
Legt so ein Lied drunter und dann kommt die nächste, also so wie man das wie das durchschnittliche Amateure machen und das war da genau so, hatte für mich eben den Vorteil, dass ich in dem Moment, wo die Musik losgeht, immer 4-5 Mal Skip, Skip, Skip drücken konnte und zack, zum Ende der Musik war und ja, so ein paar schöne Szenen, also, hat man im Hintergrund noch vorbeihüpfen sehen, aber
es ist im ersten Film, soweit ich mich erinnere, war das vor allem in den Sexszenen so, dass die eben sehr stark, sehr stilisiert, auch sehr pornografisch, ich hatte das Gefühl pornografischer als hier, mit so einem Popsong unterlegt wurden, der sehr eingängig war.
Verstehe.
Wow.
Sehr, sehr eingängig und auch tat nicht weh. Das fand ich bei denen jetzt auch. Also es war so Musik, die ja halt so Radiomusik, ja, im Endeffekt. Also
nicht ja, nur, sowas.
Hat, oh, es ist schmerzhaft nervig oder peinlich, sondern war halt ja völlig normale Radiomusik so.
Ja, was vielleicht irgendjemand auf so eine Kuschelrock-Sammlung
ja, genau, sowas.
Ins
ja.
Bett Playlist ja. klicken würde.
Ja.
Alles so ein bisschen schmalzig und ein bisschen ja, abhängig und Liebe und vermeintlich irgendwas und Slow Dancing.
Ging das nur mir so oder war die Ausleuchtung in den Porno Teilen nicht besonders gut? Also ich habe da oft nichts gesehen.
Es war einfach dunkel. Wieder auf dem Klo, auf dem Handy geguckt.
Wahrscheinlich, weil bei dem alten Film, bei dem ersten, da haben sie es halt, also es ist die zentrale Sexszene, wo sie sich dann praktisch ihm hingibt, ist halt so auf so einer Yacht am Tag, ja, und alles eben Tageslicht ausge, und sie treiben es dann unter Deck und über Deck und überall auf diesem Boot, ja, und das ist halt perfekt ausgeleuchtet. Und hier war es immer so, immer ein bisschen düster, weil du, Stefan, vorhin gesagt hast, ich habe gar nicht so genau gesehen, wer das ist. Also es ging mir hier zum Teil auch so. Es war einfach so ein Körpergewirr. Oder lag das an meinem Handy? Vielleicht muss ich doch mal an meinem... Nee,
also,
es war düster, den, oder?
Den Eindruck hatte ich jetzt nie, aber ich habe es halt auch nachts auf dem Fernseher geguckt.
Ah, okay, ja.
Ja, bei mir war es dann auch dunkel und...
Ja.
Also die meisten dieser Szenen waren ja auch irgendwie in, weiß ich nicht, in irgendwelchen Zimmern mit schwarzen Wänden und so.
Was, genau. Hast du das, Christoph, hast du das wieder auf einer Baustelle geguckt?
Im Auto mit voll aufgedrehtem Ton?
Ja, genau.
Das wäre schon lustig.
Was ich mich bei den Sexszenen auch im ersten Film schon gefragt habe, ich weiß nicht, ob ihr da Ahnung habt von dieser Art von Film. Die Frage ist, was für eine Art von Film ist das denn? Treiben die es wirklich miteinander? Also ich finde, das sieht halt zum Teil schon ziemlich authentisch aus. Also ich weiß nicht, wie das anatomisch gehen soll, dass man dann nicht miteinander vögelt. Oder was denkt ihr?
Ist mir unklar, aber da habe ich auch nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
Also doch liegt doch auf der Hand, darüber nachzudenken.
Ich glaube nicht, dass sie es...
Ich glaube auch nicht? Ehrlich gesagt nicht.
Nee.
Also da kannst du
wahrscheinlich... Der spindelt sich irgendwie den Dödel auf dem Rücken weg und dann...
Ja, und irgendwie sowas, ja.
Okay.
Aber viele von diesen Szenen, also das meiste war doch dann auch in der Regel immer eher, wie sie vorher versucht, ihn scharf zu machen und dann siehst du nur noch so ein wildes Gerammel, wo dann aber auch nicht so richtig die Kamera an die entscheidenden Stellen filmt, sodass das theoretisch, so wie Stefan sagt, schon irgendwie machbar ist, glaube ich.
Ja, es war halt kein
Hardcore. Und ein paar von diesen Sachen sahen halt auch irgendwie sehr albern aus. Also diese Szene, wo sie da ihn beim Fremdgehen erwischt, was sich dann ja später alles noch rausstellt, aber das sah halt aus wie so Karnickelgebumse, wie wenn du irgendwie einem Schauspieler, der das noch nie gemacht hat, sagst, hier stell dich mal hinter die und mach mal. Und echt? Das erste,
bei uns
den
auch
ersten Shot, den der abliefert.
Hast du neulich erst wieder auf dem Überwachungsvideo angeguckt, gell?
Ja, genau. ja.
Also wie gesagt, besteht dieser Film aus drei Teilen. Also seltsame Musik liegt unter allen drei Teilen. Dann ist es Sex, Klamotten, also Hochglanzfilme von Sonnenbrillen und Klamotten. Und Hochglanzfilme von
beim ersten noch überbetonter.
Lamborghinis, Maseratis, Ferraris, Corvetten und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Also einmal so durch den Hypercar-Park durch.
Mhm.
Aber halt ja, auch komplett uninspiriert.
Masturbationsfilm.
Ja, aber auch die Szenen sind komplett uninspiriert. Also die Autos fahren halt immer irgendwie langweilig, also nicht langweilig, schöne Küstenstraße mit leicht geschwungenen Bögen rum. Und diese Szene, wo der hinten in diesem Lamborghini-SUV drin sitzt und dann wütend werden spielen soll. Und das kulminiert dann darin, dass er in die vordere Kopfstütze reinschlägt. Das ist so ein unfassbar hölziger, schlechter Schauspieler.
Ja, das ist super schlecht. Er ist so schlecht.
Und das, also, ja.
Also das Schlimme ist, ich kenne tatsächlich eine Frau, die den ersten Film gesehen hat, mit der habe ich über den ersten Film gesprochen, und die den hauptsächlich deswegen geschaut hat, weil sie den so toll findet, den Hauptdarsteller. Ist unfassbar, oder? Also ja, den
es gibt nichts, was es nicht gibt. Also wenn sie den, ja.
Aber so also ich finde auch, der, ja. Oh, ja. Naja.
Das macht ihn aber auch nicht zu einem guten Schauspieler. Ich meine, es mag ja sein, dass es Frauen gibt oder Männer, die den sehen und sagen, das ist genau mein Typ, diese Art von tätowierten Kerl, der auf hart macht und Muckis angesammelt hat, reichlich. Den finde ich attraktiv. Da ist ja auch nichts gegen zu sagen.
Nee,
aber die Rolle ist halt, die kauft ihm keiner ab. Er ist ein unfassbar schlechter Schauspieler. Er sieht vielleicht ganz okay aus, wenn man darauf steht.
Wenn er nicht das Gesicht verzieht. Da sieht er nämlich sehr schnell sehr dumm aus.
Ja, würde ich nicht widersprechen.
Was ich schlimm fand, war, der hat so bestimmte Gesten, so, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube, wie er einen Kopf hält oder so. Und wir können es ja sagen, er spielt hier eine Doppelrolle. Ne? Also er taucht noch in einer anderen Rolle auf. Und das Schlimme ist, diese andere Rolle hat diese Gesten auch, was ja völlig unplausibel ist. Aber ja, er ist halt echt ein schlechter Schauspieler.
Tja.
Ich glaube, ich habe noch zwei Sachen. Eine Sache, die ist das mit der Dreisprachigkeit. Da hatte ich ja schon angekündigt, dass ihr auf jeden Fall im Original schauen sollt, weil es im Endeffekt ja vom Aufbau ähnlich ist wie letzte Woche dieser Toskana-Film, dass sie eben jeweils zusammen jeweils in ihren eigenen Sprachen sprechen, Italienisch und Polnisch, wenn sie unter sich sind und miteinander auf Englisch. Ich fand es nur schlimm oder passend, wie man es nimmt, weil es halt Trash ist, dass sie da zum Teil rausfallen. Also da ist da die Szene am Ende, wo die Mafiosi miteinander diskutieren oder verhandeln. Warum reden die dann plötzlich Englisch miteinander? Was soll das?
Ja, da war schon Quatsch. Aber ich fand schon gut, wie sie das im allgemeinen Film eingesetzt haben, dass sie da wieder
fand ich das auch okay.
Hin und her springen und dann sprechen sie doch Englisch und dann...
Und dass sie auch einen Akzent sprechen und so, ja? Das war ja auch glaubhaft, weil das finde ich auch immer schlimm, wenn dann Leute genommen werden, die zwar dann Polnisch zum Beispiel sprechen können, vielleicht auch muttersprachlich, und dann aber, wenn sie Englisch sprechen, völlig akzentfrei Englisch sprechen. Das ist halt auch unglaubhaft. Und das war hier schon so. Der spricht mit einem harten italienischen Akzent und sie mit einem polnischen. Und das ist schon sympathisch irgendwie. Also das fand ich, ist ein Pluspunkt.
Das war das Einzige, was mir eigentlich richtig gut gefallen hat bei dem Film. Dafür gibt's auch nachher ordentlich Punkte.
Oha.
Ich bin sehr gespannt.
Aber genau, eine Sache, die ich noch positiv herausstellen muss. Naja,
vielleicht Punkt.
verglichen mit dem ersten Film. Der erste Film war hochproblematisch in seiner Aussage und auch in Aspekten. Ja, also sowohl diese Stockholm-Sache, diese Stalker-Sache, als auch sein Verhalten. Ja, also er hat ja regelmäßig Frauen einfach benutzt. Also, und das taucht hier eigentlich nicht auf, oder habe ich es übersehen? Also eigentlich ist der Film, was das angeht, sehr unproblematisch. Also es ist ein bisschen Ehebruch und sowas dabei, aber sonst ist es ja völlig harmlos, oder? Oder habe ich da irgendwas, bin ich abgestumpft, was das angeht?
Naja, also das, was du vom ersten erzählst, klingt deutlich, also das hier ist schon, ja, also es ist eine Beziehung, wie ich sie nicht führen wollen würde zwischen den beiden, aber ja, ansonsten würde ich jetzt auch sagen, ist vergleichsweise harmlos.
Ach genau, diese eine Szene wollte ich euch noch erklären, diese Weihnachtsszene, wo sie sich ihm dann schenkt, das war ein direktes Zitat zu einer Szene im ersten Film, wo er sie eben auch am Bett festbindet und man denkt, er würde sie jetzt vergewaltigen, aber das tut er nicht, sondern er lässt sie zuschauen, wie er eine andere Frau, ich glaube, er lässt sich auch all befriedigen oder so, und zwar auch nur so nicht so richtig eben einvernehmen und um sie scharf zu machen, was sie natürlich auch total scharf macht, ist ja klar. Und sie lässt ihn da aber nicht dran und er macht ihr irgendwie klar, dass sie, ich glaube, da ist auch noch irgendein Folterinstrument ist da auch noch mit dabei, das weiß ich nicht mehr, irgendeine Stange, die ihre Beine auseinanderdrückt, ich weiß es nicht mehr. Und das war eben jetzt praktisch ein Zitat darauf und in diesem Fall lässt sie ihn halt dann ran in dieser Szene.
So, so. Couldn't care less.
ja, das ist schon so.
Du bist halt kein Fan, so wie ich.
Ja.
Ja, wollen wir schon Punkte geben?
Ja, dann mach mal die Kapitelmarke, damit die Leute jetzt, die vorgesprungen sind, jetzt auch mitkriegen, wie, was wir davon halten.
Ja, also sollte jemand jetzt direkt hier zur Droge der Wahl gesprungen sein. Wir geben noch schnell Punkte, werden aber jetzt nicht mehr den Film weiter spoilern. Und ja, Christoph, Fanboy.
Ja, ich bin natürlich kein Fanboy, aber also ich muss wirklich sagen, wenn man den ersten Film jetzt nicht kennen würde, dann wäre das natürlich ein sehr durchschnittlicher bis unterdurchschnittlicher Film, keine Frage. Aber er ist nicht, also er ist überhaupt kein Skandal, wie der erste Film war, und auch kein Skandal wert. Und dadurch ist er auch so eine ultraschlechte Bewertung, wie er ja bei IMDb bewertet ist, eigentlich nicht wert, finde ich. Ich finde, es ist ein ziemlich herkömmlicher B-Movie, Mafia, Erotic, wie nennt man das in den 90ern? Erotik-Thriller Film mit zum Teil übertrieben attraktiven Menschen, wenn man das attraktiv findet, mit übertrieben attraktiver Ausstattung und vor allem Umgebung. Also ich finde ihn sehr harmlos und relativ unbedeutend, aber schon ganz nett anzuschauen, ein bisschen peinlich. Ich weiß nicht, also ich gebe dem nicht so schlechte Punkte. Ich fand den okay, ist zu viel gesagt, also okay ist er noch nicht, aber mindestens harmlos und gut anzuschauen. Also ich gebe dem 4,5 Punkte.
Sag ich doch, Fanboy.
Unfucking-believable. Stefan, willst du oder soll ich?
Ja, aber jetzt mal ehrlich, er sah doch gut aus und tat nicht weh, oder?
Doch, er tat weh.
Er hat mich die ganze Zeit genervt. Jedes Mal kommt irgendwie ein Umschnitt, es geht ein Lied los, sie zeigen mir 2 Minuten Landschaft, die ich mir irgendwo anders auch schöner angucken kann. Dann wird irgendwie...
Schöne Drohnenaufnahmen.
Ja, aber nee.
Dann mache ich 4 Hours Drone Croatia 4K, gebe ich in YouTube ein, dann fliegt da 4 Stunden die Drohne durch schönste Küstenlandschaften.
Irgend sowas.
Wenn ich das will. Ja.
Eine
aber die Darsteller sehen doch so gut
ultra,
aus.
Ultra dünne Story mit aufgeblasenen Charakteren. Ich gebe einen Punkt und ich gebe noch einen Punkt extra für die Verwendung der Sprachen. Und denke, das ist zu viel. Also 2 Punkte ist eigentlich zu viel. Das hat mich wirklich geärgert. Ich hab die Hälfte von dem Film mit Skip, Skip, Skip geguckt, immer wenn Musik kam, weil es einfach, was soll das?
Ich gucke normalerweise Filme immer in einem Zug durch. Für den habe ich 4 Abende gebraucht. beim ersten Mal bin ich 15 Minuten weit gekommen und dann habe ich überlegt, wie ich in der Sendung begründen könnte, dass ich nicht weitergeguckt habe. Dann habe ich am zweiten Abend gedacht, nee,
diese Sache von vorhin erzählen können. Eine Frau hat mitgeguckt und zwar gestern und ja, dann sei er halt für 6 Stunden im Zimmer verschwunden und knickknack, Ende.
Ja. Du hättest mit gutem Gewissen sagen können, dass man nach einer halben Stunde merkt, dass da nichts Substanzielles mehr kommt, außer dem, was du schon gesehen hast. Weil das merkt man schon. Man merkt, dass das so weitergehen wird.
Richtig. Also da ist kein Skript. Das Skript wurde vergessen und irgendwie 20 Minuten vor Schluss hat es einer gefunden und hat dann gedacht, ach, lass mal hier noch schnell irgendwie andere Mafia-Familie und irgendwas und den Don und so. Das kommt alles in den letzten 10 Minuten. Also komplett das Skript, was da war, wo die Dialoge drinstehen, ist das Hölzernste, was ich jemals gehört habe. die Bilder sind toll, aber das hilft halt nicht. Ich wollte nicht 1:50 irgendwelche Drohnenaufnahmen von Rennautos und nackten Frauen und irgend so einem Pseudo-Möchtegern-Macho. Weiß ich nicht. Wenn ich Porno will, dann mache ich Porno an. Und wenn ich Film will mit Story und so weiter, dann hätte ich gerne auch Film mit Story. Und das hier war, das war weder noch, das war... Oh. Einen halben Punkt, mehr kriegt es, das war einfach furchtbar, das war Zeitverschwendung. Das waren 2 Stunden meines Lebens, die ich nicht wiederkriege.
Ja, mal gucken, ich werde mich ins Zeug legen in 3 Wochen.
Ich brauche jetzt diese nächste Kategorie.
Sehr gut. Na dann, Droge der Wahl.
Ich trinke was völlig Unsinniges die Woche.
Nee, jetzt bin ich ja gespannt.
Ja? Also Basisspirituose Krupnik-Wodka. Natürlich.
Polnisch, verstehe.
Und jetzt muss natürlich eine
du machst jetzt keinen Kombination. Wodka Negroni oder sowas.
Nee, habe ich erst überlegt, Wodka Negroni zu machen. Habe ich dann aber dagegen entschieden, weil ich letzte Woche mich ja geärgert habe, dass ich keinen Trident gemacht habe. Deswegen habe ich gedacht, warum eigentlich kein Wodka Trident? Und ihr wisst ja, Gina lieben die Leute, deswegen.
Ja. Ja.
Ich habe noch eine kurze, ein
Trident ohne Aquavit soll, aber egal. Du hast noch eine Frage?
Du probierst es. Auf welcher Mittelmeerinsel kann man denn Wellen reiten?
Gute Frage, ja.
Ja. Auch Sizilien war das, ja. Insofern, ich habe mir neulich von irgendwem sagen lassen, das ginge angeblich gelegentlich, und meine radikale Einstellung, dass das Mittelmeer eine Badewanne ist, in der nichts los ist, was Wellen angeht, sei eine Fehleinschätzung.
Ja, das ist natürlich so, aber nicht bei schönem Wetter halt, gell? Also ja. Bei Sturm geht das dann halt.
Und aber schon
nicht
gar nicht bei solchen
Sonnenschein. Ja, nee, das wieso nicht.
Ja, vor allem diese Szene, so du guckst aufs platte Meer, die laufen raus und drei Umschnitte weiter ist es irgendwie eine weiß ich nicht, 80 genau. Zentimeter Welle oder
als er was. Als er sich auf dem Surfbrett rausschiebt, ist es quasi wirklich eine Badewanne. Einfach glatt, ja, quasi
sagt,
Oberfläche.
Er sagt nicht zu ihr sogar, jetzt gehen wir Wellen rein, no ohne wave. Wellen.
Ja. Ja.
Und dann kommt genau so eine Welle, wie die Wellen, die wir so geritten haben, gell? So, halt so.
Genau,
aber
nur wenn wir richtig Wellen gemacht haben vorher.
Ja, genau. Das fand ich aber nett.
Ich erinnere mich an dieses eine Mal mit dem Sturm am letzten Tag, wo du diesen Wutanfall bekommen hast und im Wasser stehst und dein Surfbrett irgendwie weghaust und dann schreist, du verdammter Scheiß-Ozean! Oder so. Und ich war so 5 Meter neben dran und dachte, okay, jetzt haben sie ihn. Das werde ich nie vergessen. Das war ein legendärer Wutanfall.
Dass du mich hier bloßstellen musst, sieht mir gar nicht ähnlich.
Ja, das ähnlich. Ich fand das wirklich großartig. Wir haben auch nichts hingekriegt, weil es viel zu zerblasen alles war an dem Tag. Und jetzt sind wir schon wieder bei dem Film. Egal. Weiter.
Ja, hier, sogar Surfen kam vor. Es war im Endeffekt wie Point Break, nur halt modern.
Nur halt in Scheiße.
Schnelle Autos, heiße Frauen. Und Surfen, was will man mehr? Was wollt ihr mehr? Ich weiß auch nicht, ihr seid auch nicht mit nichts
zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Undankbares Pack.
Genau.
Statt Nacho lieber Nachos gehabt, das hätte mir mehr gegeben.
Nacho.
Stefan, was gibt's bei dir? Ich bin schon am Rühren hier, aber mach du erstmal.
Warum wurde Nacho genannt? Ich hab's schon wieder vergessen.
It's a nickname.
Ja, aber warum?
Nicht gesagt.
Das hat, doch, hat er erklärt.
Irgendwas mit Spanien, weil er doch Spanier ist eigentlich.
Ja.
Genau. Deswegen, das ist nämlich auch ein Grund, warum ich ein Trident trinke, weil ja die dritte Zutat Spanisch ist. Ne? Ist das gut?
Ja.
Ja, es ist viel besser als der Film.
Ich trinke während der Droge der Wahl, wo wir immer Alkohol trinken, trinke ich ein alkoholfreies Weizen, weil das ungefähr genauso viel echte Buletten drin hat wie der Film.
Sehr schön. Ja, ich
kann euch sagen, so ein Trident ist auch mit Wodka okay, weil China ist einfach geiles Zeug.
Die Leute lieben China.
Ja.
Ich trinke Negroni.
Wodka Negroni.
Italian. Nee, mit Gin schon. Also richtig Negroni, einfach weil ich brauche den Strom nach dieser Filmbesprechung und es sollte italienisch sein und dann ist das einfach am naheliegendsten. Meine Frau hat mein Schnapsregal abgestaubt und hat dabei Flaschen durcheinander gebracht. Wisst ihr, wie lange ich nach meinem Campari gerade gesucht habe?
Oh je.
Ja, nee,
hab ich sie gefragt,
selber abstauben.
Da habe ich sie gefragt, kannst du dich erinnern, ob du eine Flasche Campari irgendwie weggeräumt hast? Also, nee, habe ich nicht und so. Und dann irgendwann meinte sie,
ausgetrunken.
Aber ich habe abgestaubt, vielleicht habe ich irgendwas durcheinander gebracht. Das war so der Moment, wo ich dachte, okay, ich kann mich hier auf nichts verlassen, dass irgendeine Flasche da steht, wo sie hingehört. Und so war es dann auch. Die waren einfach alle durcheinander in dem Fach.
Also 4,5 Punkte ist schon viel. Das fällt mir jetzt auch auf. Hab ich da irgendwie in Rage geredet? Naja.
Du wolltest uns dazu nötigen, dass wir doch höhere Punkte geben, damit.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, da, also hast ja schon recht, ja, doch. Ja, ja. Nein. Okay. Wir haben noch eine Serie gemeinsam geschaut. Und zwar Love, weiß Death and Robots. Oder wir haben zwei Serien genommen. Und hier jetzt die dritte Staffel. Du hast die zweite ja ziemlich gehatet und die haben wir, also Bob, ich weiß nicht, ob du die geguckt hast, ich habe sie nicht geguckt.
Doch, ich habe sie mit Christoph besprochen. Ich weißt du, ich habe die erste nicht gesehen. Ich hatte da, die zweite war mein Einstieg und die habe ich mit Christoph besprochen. Der fand, also correct me if I'm wrong, du fandest die erste besser, ne?
Viel besser. Ich fand die zweite sehr überflüssig.
Ja, wobei wir damals auch ein paar positive Sachen daraus geholt. Also wir haben schon ein bisschen gemeckert, das weiß ich noch.
Wir haben bei dem Film eben auch ein paar positive Sachen rausgeholt.
Dieser Film mit dem Staubsaugerroboter, den habe ich nach wie vor in positiver Erinnerung von der zweiten Staffel.
Automatisierter Kundenservice.
Ja, genau.
Den glaube ich, ja.
Ja, stimmt, die war nicht. Die war gut.
Ja, da waren ein paar okay Dinger dabei, aber es war insgesamt so ein bisschen substanzlos, so habe ich es in Erinnerung. Wir kriegen ja jetzt wieder die drei Roboter zurück. Die hatten wir, glaube ich, schon in der ersten Staffel, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Und ja, was haben wir noch?
Wollen wir die Clips einfach durchgehen schnell, zu jedem irgendwie zwei Sätze sagen? Durch.
Ja, das ist gut. Also, die drei Roboter ist eine so ein bisschen wie Wall-E, aber mit stärkerer Gegenwartssozialkritik. Oder? Kann man so sagen?
Ja, aber halt so relativ, auf relativ harmlosem Niveau. Also es sind irgendwie drei Roboter, ein bisschen durch die Postapokalypse laufen und halt so in verschiedene, ja, die gucken halt so, wie die Leute so zugrunde gegangen sind und haben dann halt so verschiedene Klassen, was weiß ich, so die Reichen und die Prepper und die irgendwie, ja genau, die Reichen und die Superreichen und die Prepper und dann gucken sie, wie die sind halt alle tot und so nach dem Motto, was hat's geholfen und warum war das so, wie es war, und dann machen sie halt so ein paar Kommentare dazu. Aber es ist lustig, aber auch nicht besonders deep irgendwie. Aber nee. Schon nett. Vor allen Dingen die lustigste Episode, würde ich fast sagen. Night of the Mini-Dead vielleicht noch.
Ja, genau. Mal sehen. Grandios, oder? schlechte Reise. Ist halt so ein, es eigentlich hat nicht viel mit diesem Science-Fiction-Ding zu tun. Du hast das mal schon gesagt, es wird am Anfang gesagt, es wäre auf einem Alien-Ozean. Im Endeffekt ist es einfach ein Monster-Horror-Film auf dem Wasser.
Der ist von David Fincher, sehe ich gerade.
Richtig, das ist krass. Das ist die David Fincher-Episode, die gilt irgendwie den meisten Kritikern als das herausragende Highlight der dritten Staffel.
Überhaupt nicht.
Nur weil sein Name draufsteht.
Ja, finde ich eher, dass das am harmlosesten ist. Und was halt auch überhaupt nicht zum Thema richtig passt. Ist halt eine Horror-Dings, Horror-Kurzgeschichte, ja.
So was. Ja, wenig Roboter irgendwie. Und viel wenig Death.
Liebe.
Ja, wenig Liebe.
Nur Death.
Nur Death, ja.
Ja gut, aber das hatten wir ja schon bei den letzten auch, dass es eben nicht immer alle drei vorkommt, mal das eine, mal das andere.
Also es passt eigentlich passt.
Aber sie ist spannend. Sie ist spannend und sie hat einen Bogen, der vernünftig was erzählt und ein überraschendes Ende. Das kann man über manch andere der Episoden nicht sagen. Insofern, ich finde sie schon eine der besseren, auf jeden Fall. Also ich habe sie gemocht und ich sehe nicht so wahnsinnig gerne richtigen Horror. Das hier ist extrem gory, aber nicht horrormäßig. Also es gibt keine Jump Cuts, keine Scare-Tactics irgendwie oder sowas. Aber ja, es ist halt enorm blutig. Und es spielt halt so ein bisschen mit der Frage, würden die Leute eher, weiß ich nicht, Leute verkaufen, die sie nicht kennen, oder eher sich selbst, oder es ist so ein paar menschliche Abgründe, darf man da schon nochmal angucken, aber halt auch, ja, Kurzfilm. Der relativ, was seine Moral der Geschichte angeht, noch harmlos bleibt. Da kann man, habe ich schon auf dem Kurzfilm Festival beeindruckenderes gesehen. Ja. Allerdings, die Animation sehr Uncanny Valley-mäßig, sehr, ich weiß nicht, die Leute, die sehen zwar relativ realistisch aus, aber dann doch wieder, also es ist schwer zu greifen. Ich fand zum Beispiel in einem der späteren mit diesen Soldaten in Afghanistan, die sahen noch viel realistischer aus und die waren scheinbar schon so ein bisschen durchs Uncanny Valley. Also da hatte ich diesen Effekt nicht mehr, die habe ich schon fast für real gehalten. Und bei denen hier, die sind mir irgendwie nicht runtergegangen so richtig. Ist das bei euch?
Nö, ging mir eigentlich nicht so.
Hatte ich auch keine Schwierigkeiten mit. Nö.
Okay. Naja, ist bei jedem vielleicht anders.
Ja.
Die nächste, The Very Pulse of the Machine. Eine Astronaut oder zwei Astronautinnen sind irgendwie auf einem Mond, auf einem Jupiter-Mond, und ja, dann passiert ein Unglück irgendwie, weiß nicht, irgendein Ausbruch, und eine ist relativ schnell tot und die andere muss sie dann irgendwie versuchen, zur Basis zurückzuschleppen, und Sauerstoff ist knapp und alles Mögliche, und dann fangen irgendwelche Traum, möglicherweise ja, Traum, Halluzinationen, Traumsequenzen, ja, genau. Dann haut sie sich Drogen rein, um am Leben zu bleiben, die machen das natürlich nicht besser, und dann so dreht das so ein bisschen ab.
Halluzinationsgeschichte halt, ja. Fand ich, war ein runder Kurzfilm, ne? Also mit Tod und Science Fiction, von daher passend zum zur Serie, und sah gut aus und
war gut erzählt. War enorm, also war so ein bisschen LSD-Trip total, visualisiert, ja. Oder? Ja, also schon krass. Ja.
Krass, fand ich gut, hatte ich nichts dran auszusetzen. Keine gestohlene Zeit oder so.
Ja.
Stefan? Ja.
Ja. So, okay. Die Nacht der winzigen Toten.
Die kürzeste von allen.
Ein Zombie-Film in dieser, ich weiß nicht, wie diese Optik heißt, dieses
also das
alles mit nach Spielzeug, nach Minispielzeug aussieht.
Also das ist eine schärfe Vignette, man macht quasi die Ränder des Bildes unscharf und macht immer nur eine ganz, ganz dünne Schärfeebene rein. Und dadurch, das kannst du auch einfach, gibt's Apps auf dem Handy, mit denen du das in deine Fotos reinmachen kannst. Und sobald man diesen Effekt anwendet, wirkt alles wie Miniatur Wunderland.
Ja, genau.
Tilt-Shift, oder?
Ja. Ja, genau.
Ja, das wird jetzt im Teil auch
eine Geschichte erzählen.
Bei Realfilmen wird es ja auch eingesetzt, gell?
Ja, es wurde vor ein paar Jahren mal von der Firma ein Tilt-Shift-Objektiv entwickelt.
Es gibt genug Tilt-Shift-Objektive, kannst du auch für Fotoapparate kaufen. Für
Filme, wo du den Tilt dann, während du schwenkst, anpassen kannst und so.
Oh, ach so.
Mega krass. Okay. Ja, durfte ich einmal testen bei uns. Irgendwie Kontakt zum Entwickler, und das war ziemlich geil. Jetzt haben wir irgendwie auf die Bar so Cocktails gebaut und dann so mit Tilt-Shift drumherum gefahren und so Scherze gemacht. Cool. Das ist echt cool.
Ja, weil so Tilt-Shift-Objektive sind teuer, aber kannst du für Spiegelreflex ja kaufen, dann hast du dann fix eingestellt wahrscheinlich, kannst nicht viel machen, während du also ja, ist nicht genau dafür gemacht, dass du es verstellst, während du filmst.
Ja, und du musst halt dann eben die entsprechenden, also musst ja in mehrere Richtungen Tilt pullen sozusagen. Also musst ja, normalerweise pullst du ja nur den Fokus, dass du den hinterziehst.
Ja, ja.
Und dann kannst du aber auch, kannst auch den Tilt sozusagen schieben. Und das ist echt ja, krass. Ich habe eine halbe Nacht da gesessen und versucht, dieses scheiß Ding da hinzukriegen. Ja, nee, das ist gerade jetzt erste Version. Wir müssen das irgendwie mal gucken, ob wir das schaffen. Okay, ja, machen wir mal.
Ja, mit den die herkömmlichen sind halt für Fotografie gemacht, ne? Das ist
halt, ja, genau, da stellst du halt einmal ein und dann drückst du ab und dann ist cool. Genau.
Du müsstest quasi dein ganzes Storyboard dafür schreiben, dass du weißt, dass du das nicht bewegen kannst. Und das macht es natürlich dann schwieriger mit einem Fotoobjektiv. Ja, also mit anderen Worten, es sieht so aus, als ob wir einer Modelleisenbahnplatte beim Zombie-Apokalypsen zugucken.
Genau, und so ganz klassische, eskalierende, globale Zombie-Apokalypse mit allen Versatzstücken, die man so kennt.
Genau.
Und mit einem wunderbaren Gag am Ende.
Ich vor allen Dingen auf der Tonspur.
Genau, ich habe ihn jetzt schon sehr häufig gesehen. Ich immer wieder spule ich so, ja, ich habe ihn mindestens schon 6-mal gesehen, weil ich es einfach so lustig finde.
Ja, ist wirklich gut. Weil dieser Ton, also diese, ja. Man erwartet halt in dem Augenblick, ich will es jetzt auch nicht spoilern, aber man erwartet halt in dem Augenblick ein massives Geräusch und dann kommt was völlig
so
anderes.
Grandios, das ist so gut. Es ist so lustig.
Ja.
Ja.
Sehr schön. Dann die vielleicht Testosteron geladenste Film-Episode hier in diesem Dings, Kill Team Kill. So ein paar US Special Forces Heinis, die so ein bisschen wirken, als ob sie irgendwie aus einem Predator-Film aus den 80ern rausgefallen sind, werden von einem, ja, was auch immer, ist das ein Roboter-Bär-Monster
Honigbär oder irgend sowas, ja.
Honey Badger, ja, der eine sagt immer, es sei ein Honey Badger, das ist irgendwie so eine Art Dachs oder sowas, glaube ich, ne?
Ja.
So ein Honey Badger, so, ja. So ist ja auch irgendwie so ein Meme, Honey Badger doesn't give a fuck. Ja, aber das hier ist ein richtiger Bär irgendwie, also er ist ein Roboter, aber er sieht aus wie ein richtiger Bär und ist auch so groß wie ein Grizzly und der greift die dann irgendwie an und dann kämpfen die halt to the death alle. Weiß ich nicht, die gab mir am wenigsten, also fast am wenigsten.
Ja, mir auch. Ja, solche gab's in den ersten zwei Staffeln auch schon, meine ich. Zum Teil noch mit Zombies und so. Ja, genau, das ist wie in der ersten Staffel, dieser Russland, Zweiter Weltkrieg, Zombies und sowas.
Oh nee, ich habe gerade noch eine gefunden, die ich vergessen habe, die mir noch weniger gab. Aber ja, dann ist sie trotzdem ziemlich
bei uns. Ist nicht so richtig, also ist ein bisschen sinnlos. Ja.
Da, bei der habe ich dann irgendwann den Schwung verloren gehabt. Ich muss jetzt, den Rest muss ich jetzt noch heute Abend oder morgen fertig gucken. Aber mir war es auch so, ja, okay.
Ja,
gut. Ich lass uns halt so im Stil so eines Actionfilms, so eines 80er-Jahre-Actionfilms. So alle Typen haben irgendwie krass zu viel Bewaffnung dabei, sind völlig tätowiert. Das ist auch so gezeichnet, dass du denkst, Arnold Schwarzenegger kommt gleich aus der Ecke, aber so der 80er-Jahre Arnold Schwarzenegger. Und immer eine Zigarre, ein Zigarrenstummel im Ecke vom Mund und immer Dauerfeuer. Also so, die 80er-Jahre-Actionfilme kommen da schon so ein bisschen durch, aber halt als Karikatur. Aber trotzdem, es fügt nichts hinzu. Es ist irgendwie so, ja, okay, haben wir das auch nochmal gesehen, kennen wir schon.
Ja. Ja, dann finden sie ja sogar noch irgendwie so eine Waffenkammer mit noch mehr geilen großen Waffen und Sonnenbrillen und so. Also so ein Blödsinn. Ah ja. Ja, wie du sagst, 80er halt.
The Swarm.
Ja. Ist auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, es ist nicht so, von der Optik nicht so LSD-mäßig wie der Puls der Maschine. Aber es ist auch irgendwie so, wie so ein Traum, gell?
Findest du?
Findest du nicht? So Menschen, die durch so eine Alien-Landschaft.
Landschaft, so, ja, okay. Also es ist irgendwie so die sind in Höhle. Höhle, aber scheinbar kann man da die Atmosphäre atmen. Also
es wirkt wie unter Wasser, gell? Wie die sich bewegen, so ein bisschen wie unter Wasser.
Ja, aber irgendwie dann auch schwerelos auf eine Art.
Ja, also, ja, ja.
Und die sind da drin und da sind halt ganz komische viele Aliens und das sieht große, aber, wie du sagst, wie so ein, ja, so ein bisschen, manche sehen aus wie Skorpione und manche sehen aus wie Bienen, nicht wie Bienen, aber so, ja, es gibt dann eine Königin, das erinnert so ein bisschen an Bienen und die ganzen Eier, die legt, erinnert so an Bienen oder Ameisen. Und irgendwie ist es ein Schwarm und es sind zwei Wissenschaftler, die das irgendwie, die eine hat das erforscht und der andere will das irgendwie exploiten. Dann ist es so ein bisschen so eine angedeutete Diskussion darüber, ob das jetzt, wenn die nicht, was heißt sentient auf Deutsch? A sentient being, also ein Lebewesen mit Bewusstsein, oder wie würde man das übersetzen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Wenn die nicht schlau genug sind, ist es dann okay, dass wir die ausnutzen. Oder nicht. Und ja, it takes a dark turn, könnte man sagen.
Ja. Ist aber, ja. Also ist auch Thema Uncanny ist schon auch wieder da. Aber also für mich war es gut anzuschauen. Ich fand, und auch was
übrigens, die Besetzung hier, die Frau von den beiden, also sind zwei Wissenschaftler da drin, die hier die beiden Hauptrollen und sonst kommen eigentlich keine Menschen vor. Rosario Dawson spielt die Frau, die kennen wir aus Mandalorianer als Ashoka Tano.
Ich glaube, in Avatar hat die auch mitgespielt, oder?
Das mag sein. Den Film halte ich ja für gnadenlos überhyped und habe ihn deshalb aus meinem Gedächtnis gestrichen. Okay. Mason's Rats, auch eine von den lustigen. Möchtest du zusammenfassen?
Ja, ein Farmer hat Probleme mit Ratten. Mhm. Und deswegen.
Was ist der, Schotte? Oder irgendwo ländliches England? Also der hat so einen geilen Dialekt einfach. Ja, kann es nicht zuordnen, aber ich
ist bei mir schon wieder zu lange her, dass ich es gesehen habe. Aber er ist so sehr ländlich. Und er kauft ein Rattenvernichtungs Tool. Also ja. Spielt halt in naher Zukunft.
Und da kommt so ein Vertreter und verkauft ihm das. Und
genau, wie so ein Staubsauger verkauft er dem das. Und das ist halt im Endeffekt ein großer Selbstschusslaser, der dann in der Scheune aufgestellt wird und
dann erstmal abgeht.
Ratten verschmort. Und das Problem ist, dass die Ratten aber aufrüsten und irgendwann diesem Ding halt gewachsen sind. Und dann kommt eben wieder der Vertreter und verkauft ihm das Update und es wird halt immer brutaler. Es ist halt im Endeffekt so ein Wettrüsten, ja? Die Ratten rüsten nach.
Es ist so schön, wie dieser Vertreter beim ersten Mal so, als er halt, die Ratten haben ja schon aufgerüstet, bevor er das Ding kauft und haben ihn damit angegriffen. Und dieser Vertreter ist so, ja, a certain amount of tool use was to be expected. Und dieses, irgendwann war ja klar, dass die sich mal anfangen würden zu wehren. Und wie weit das geht, ist dann wirklich sehr beeindruckend und es ist sehr lustig.
Genau.
Und es hat ein herziges Ende, oder?
Finde ich auch, ja. Schöner Twist.
Ich mochte
ja. Genau, also Thema, ich meine, im Endeffekt geht es hier um Thema Wettrüsten, ja. Und wie man das ausräumen kann oder zu Ende bringen kann.
Ja.
Fand ich gut.
Die Radpokalypse.
Genau. Begraben im Gewölbe, das war der andere Film, den du meintest, gell?
Das war der, ja? Mit denen, wo die Personen fand ich so realistisch, vor allem am Anfang. Die Frau fand ich nicht so gut getroffen, aber die Männer, da habe ich faktisch irgendwann nicht mehr gemerkt, dass das animiert ist. Also klar, wenn man drauf achtet, dann sieht man, dass das animiert ist, aber die wirkte so realistisch, dass ich das irgendwann einfach, ja, die laufen jetzt da rum. Das ist jetzt so. Also das habe ich dann einfach gekauft.
Ja, ich habe zwischendrin, genau in diesem, habe ich überlegt so, warum macht man das überhaupt animiert? Das ist ja im Endeffekt genauso, wie wenn ich jetzt einfach mit Schauspielern spielen würde und ein bisschen CGI außen drum bauen würde. Einfach um zu zeigen, dass man es kann.
Hier übrigens auch berühmte Darsteller drin, Jake Courtney hat hier mit synchronisiert oder vielleicht auch sein Gesicht gegeben, das weiß ich jetzt nicht, wie weit sie da gehen. Also hier der Kyle Reese aus den neueren Terminator-Filmen.
Ah, ja. Der ist auch von Sony Pictures gemacht, also Imageworks. Kann sein, dass die einfach so ein dickes Studio da stehen haben, dass da eh vielleicht Teile mit Motion Capturing oder so gemacht worden sind.
Ja, gehe ich von aus.
Genau, also Story, ein paar amerikanische Elite-Soldaten, Special Forces, sind irgendwo in Afghanistan und sollen irgendwie eine Geisel befreien. Und sehen, wie die Geisel mit ihren Entführern in eine Höhle geht und beschließen dann, wir gehen jetzt halt auch in die Höhle und holen die da raus. Diese Höhle ist aber voller anderer Dinge. Ja. Ach so, die Assoziation, die hatte ich jetzt erst gar nicht. Also ab da fängt es an, ärgerlich zu werden, fand ich. Also die machen halt Sachen, die Special Forces nicht machen würden.
Das war das, was ich vorhin meinte, als du gesagt hast, es gab noch eine, die du noch schwächer fandest. War das diese?
Nee.
Ah, okay.
Kommen wir gleich zu.
Ja. Wow, da bin ich ganz anderer Meinung. Okay.
Die fangen halt, also, okay, Spoiler, da ist ein Monster drin, ja? Und die fangen dann halt an, irgendwie, stell dir vor, du bist ein Team aus Soldaten, gut trainierte Special Forces Soldaten, jeder hat ein Schnellfeuergewehr dabei und ein paar Handgranaten haben wir auch noch. Und jeder hat irgendwie 300, 400, 500 Schuss dabei.
Das ist das Problem.
So, ja, und jetzt gehst
jeder
du da rein.
300, 400, 500 Schuss.
Und jetzt kommt als erstes kommt was auf dich zu, ich will dann die restlichen Sachen, was noch kommt, gar nicht spoilern, aber es sind mehrere Etagen von sozusagen, wo es radikaler wird. Aber das erste, was kommt, sind ungefähr 64.000 kleine Spinnen. Und die rennen auf dich zu und du kriegst demonstriert, was die mit der ersten Person, die sie erwischen, machen, und das ist nicht schön. Würdest du jetzt stehen bleiben
Baller und deine Finschwarm
in die Zehntausenden von Viecher würdest du jetzt deine 300 Schuss reinfeuern oder würdest du losrennen? Und sie feuern ihre 300 Schuss da rein. Und an dem Punkt war ich schon einfach fertig mit dem Film. Da dachte
ich so, auch.
Was für eine Scheiße, was seid ihr für komplett bescheuerte Idioten? Und dann wird einer gefressen, was die Viecher irgendwie aufhält. Ja, die bleiben dann stehen und stürzen sich alle auf diesen einen und gehen nicht mehr auf euch los. Was macht ihr? Ihr erstarrt zu Salzsäulen und steht da und guckt zu. So, großartig, das wäre dein Moment zu rennen. Wie wär's, wenn du jetzt mal die Beine nimmst? Also, und da war ich fertig mit dem Film. Das, da wollte ich nicht, also, furchtbar. Ja, am Ende visuell natürlich irgendwie noch ganz interessant und man will dann schon wissen, das Ende, sollte das irgendwie besonders mysteriös sein? Oder so, oh, jetzt sind wir voll deep hier, da, ja, diese Person und mit dem, was man dann sieht, dachte ich so, ja, wolltest du mal besonders deep erscheinen, aber hast dir eigentlich nicht überlegt, was du da sagen willst. Also,
genau. Ja, richtig. Nicht gut. Sehe ich genauso. Also ich muss sagen, das war schon, es sah zwar super aus, aber war schon von der Story sehr schwach. Also, wie du sagst. Was hatte ich an Shibaru geärgert?
Da würde mich jetzt, das ist schade, dass Stefan die nicht gesehen hat. Es würde mich sehr interessieren, was diese Modern Dance Sache hier, was Stefan dazu sagen würde.
Ich bin also gespannt, wenn wir uns das für nächste Woche aufheben und ich schaue es noch und dann reden wir dann drüber.
Wir können trotzdem drüber reden.
Ja, wir können trotzdem drüber reden, wenn es nicht spoilert. Also es gibt eigentlich nichts zu spoilern. Eine Horde Ritter kommt in einen Wald und einer der Ritter, das wird uns am Anfang mit bisschen mit dem Hammer reingehauen, damit das auch der Dümmste versteht, macht man das nicht nur zweimal, sondern siebenmal oder so. Einer der Ritter ist taub und ist das ein Unterschied, den ich nicht verstehe, oder?
Ja, ich glaube, taub soll man nicht sagen.
Achso, Entschuldigung. Dann
taub ist in der Nähe von dumm.
Ja. Ah, okay. Die Assoziation hatte ich nie, aber okay, gut. I stand corrected. Dann ist der Ritter gehörlos. Und dann gibt es eine Sirene, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen so Odysseus-mäßig.
Also eine Frau, die tanzt und singt.
Eine Frau, die tanzt und singt. Ist irgendwie im Wasser und sehr behängt mit Gold und Schmuck und allem Möglichen. Und die anderen Ritter, die sie hören können, werden komplett bescheuert in dem Augenblick. Also die sind ihrer Sinne beraubt. Und das Ganze ist, es ist animiert. Es springt aber immer in seiner Visualität so komisch hin und her. Manchmal sieht es aus wie ganz schlechtes Amateurvideo. Und dann sieht es wieder ultra artifiziell schön aus. Ja. Und dann aber kriegt es, also es ist auch sehr abgehackt und sehr staccato-mäßig, enorm schnell geschnitten. Enorm so Glitch-Ästhetik. Die ganzen Ritter, die es hören können, sind innerhalb der ersten 3 Minuten alle tot. Und weil Sirene hat sie gerufen und die haben sich alle irgendwie selber gerichtet. Und dann bleibt halt der Taube übrig, oder jetzt habe ich schon wieder gesagt, Entschuldigung, der Gehörlose, der halt erstmal nicht von ihr beeinflusst werden kann, was sie schwer verwirrt. Und dann passieren halt, dann entwickelt sich was zwischen den beiden, das will ich jetzt auch nicht spoilern. Aber auch das, was sich entwickelt und wie sich das entwickelt, es bleibt halt in dieser Tanzchoreografie und Glitch-Ästhetik und Wahnsinn und extrem viel Blut und alles. Animationsmäßig enorm beeindruckend, weil ganz viel fließendes Wasser, ganz viel Blätterwerk, Bäume, wir sind im Dschungel, das muss man vielleicht dazu sagen, wir sind an einem See im Dschungel, wir sind ganz viel unter Wasser, wir sind in irgendwelchen Gebüschen und es ist sehr, 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 sehr viel
auch die wilde Natur. Körperbewegungen, auch wenn sie natürlich wie absurder Tanz aussehen, aber es sieht halt aus wie ein Mensch, der absurd tanzt, also sah unheimlich gut aus.
Ja, also visuell sehr beeindruckend, aber die Art, was es mir versucht hat zu sagen und was ich da genau gesehen habe und wie dieser Glitch-Style hat mich abgestoßen. Und insgesamt war mir das zu lang und ich dachte dann so, was willst du mir jetzt erzählen? Also ich verstehe es nicht. Also vielleicht bin ich zu dumm dafür, aber ich hatte mir irgendwie mehr Odysseus erhofft, so, und irgendwie, keine Ahnung.
War doch ziemlich, also ich fand, ja, natürlich, das ist schon, man kann drüber reden, ob das Style over Substance ist, obwohl ich auch fand, dass das substanziell ja schon einiges dabei war, aber mir hat es einfach unheimlich gut gefallen. Ich habe diese Optik und diese Geschwindigkeit und es ist schon auch spannend, also weil es passiert ja auch unheimlich viel, gell?
Das fand ich. Ja, aber also vielleicht habe ich es einfach nicht verstanden, aber das, was passiert, fand ich auch irgendwie so unverständlich, strange.
Es war albtraumhaft zum Großteil, gell?
Wenn wir spoilern wollen, müssen wir es jetzt tun. Stefan ist gerade weg. albtraumhaft trifft es ganz gut. Aber es circelt dann auch so zurück zu zu dem, was wir schon hatten, und dann macht es ja nochmal einen Plot-Twist mit ihm.
Ja.
Und aber ja, also ich habe das alles, was mir das sagen wollte, nicht verstanden. Ich hatte gehofft, da kommt irgendwie eine Botschaft, eine Message, eine irgendwas, was ich verstehen kann. Und ich habe einfach nur sehr viel Style of Substance ist es im Grunde, was ich beklagen möchte. Ich habe was toll animiertes, extrem buntes gesehen, was mir nichts gegeben hat.
Glitzernd. Ich glaube, gerade das hat mir was gegeben, dass ich es nicht ganz verstanden habe. Das so, es war für mich ähnlich mysteriös wie das Antreffen so einer Sirene im See. Dass ich so das Gefühl hatte, oh Gott, das sieht fantastisch aus, es ist wunderschön, es ist, ich verstehe es nicht so ganz, aber ich kann mich dem Reiz auch nicht entziehen. Es ist unheimlich, es ist beängstigend. Also im Endeffekt, das, was der Film mit mir gemacht hat, ist ähnlich wie das, was die Sirene mit den Rittern gemacht hat.
Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Ritter, also bis an den Punkt, wo die Ritter tot waren und die Pferde wieder aus dem Wasser kamen, wo ich auch nicht verstanden habe, warum, die waren doch auch ersoffen, aber okay, die kamen wieder aus dem Wasser, weil Pferde dürfen nicht zu Tode kommen. und bis zu diesem Punkt dachte ich, das ist krass, das sieht krass, das sieht unfassbar aus, wie nichts, was ich je zuvor gesehen habe. Und ich verstehe sozusagen das Setup, ja, die hören können, sind ihr verfallen und können sich nicht wehren gegen ihren Einfluss. Und er ist der Einzige, der dem nicht verfällt, eben aufgrund seiner Besonderheit. Und so, und jetzt ist das Setup getan und jetzt machen wir was damit. Und alles, was ab dann passierte, was damit gemacht wurde, war so, hä? Was? Hä? Und das bis zum Schluss. Und dann dachte ich so, ja, nee. So, das war das Gefühl, mit dem ich am Ende übrig blieb. So, ich war sehr gehypt von dem Anfang und dann sehr enttäuscht.
Echt?
Ja.
Okay.
Also ich kann das nicht besser in Worte fassen. Fällt mir schwer zu sagen, warum und wieso.
Ich
aber
kann nicht mehr dagegen halten, ohne ihn zu spoilern, aber das will ich nicht. Weil ich finde, das ist ein toller Film. Also es ist
okay, ich werde ihn auf jeden Fall anschauen.
Ja, den musst du auf jeden Fall sehen. Das und, ist egal, ob du ihn magst oder nicht. Das ist
gerade du wegen Tanzen, weil also es ist im Grunde der Tanz. Deadly Dance steht Tanzfilm. Hier in der IMDb auch.
Ja, dann.
A Death Knight and a Siren of Myth become entwined in a deadly dance.
Ja, genau.
Das. Entwined ist vielleicht, ja, das bekommen sie definitiv.
Ja. Was heißt entwined?
Verwickelt, verwoben, ich weiß nicht. Das, ja, sowas. Ich habe für viele Wörter immer nur so ein intuitives
eine Idee.
So, weiß nicht, was es wirklich ja.
Okay.
Versponnen, ja. Aber es passt halt nicht so gut bei Menschen.
Warte mal, was in ach Gott, warum will ich gebe entwined ein und das, was Google mir sagen möchte, ist entwinden. Ich habe das EN nicht eingetippt. Warum möchtest du entwinden? Okay. Ich gucke das jetzt nach. Ich will es jetzt wissen.
Verwunden.
Verschlungen, ja doch. Miteinander verschlochten und verschlungen. Das trifft es ja.
Oh. So. Ja.
So, das war der letzte. Ja. Übrigens der mit in der IMDb mit der höchsten Bewertung. Also die Welt. Die,
ja,
nein, stimmt nicht. Entschuldigung. Nein, stimmt nicht. Zweithöchste Bewertung. Bad Traveling hat 8,7.
Echt? Ah, das ist aber nur der Name.
Und,
das ist wirklich
und Fincher. Chibaro oder Jibaro oder ich weiß nicht, wie man es ausspricht, hat 8,1. Aber
für mich,
alles in der IMDb über 8 Punkte ist dann doch Abteilung sehr, sehr gut, ne? So von der Bewertung. Aber ich gehe in dem Fall nicht mit.
Aber wenn ich jetzt eure Besprechung gehört habe von dem zweiten Teil sozusagen oder vom dritten Staffel, ich habe da jetzt Lust weiter zu gucken.
Ja.
Also
ja.
Wo es mich dann verlassen hat.
Also was du auf jeden Fall noch schauen solltest, genau,
von den vier Folgen, die dir fehlen.
Und Jibaro.
Und den Swarm schon auch.
Ja.
Also lass das mit den Entombed, in Vaulted Halls, Entombed, wie heißt es auf Deutsch, in
den Graben
so halt. Ja, den kannst du weglassen. Aber das kannst du weg. Das
weil er auch gut aussieht. Also.
Ja, ich guck mal, wie ich Lust habe und wenn.
Ja, guck mal rein.
Will ich nach. Nee,
aber Shibaru und Mason musst du schauen. Und die Nacht der winzigen Toten ist für mich auch. Also das sind so für mich, die Nacht der winzigen Toten und Shibaru sind für mich die beiden Filme, die ich da sehen will, vor allem. Also, das sind meine Lieblingsfilme in dieser Staffel.
Ja.
Sehr schön. Wir haben noch gemeinsam eine weitere Serie geschaut. Die zweite Staffel von Picard.
Ja.
JL ist back. Wollen wir das kurz versuchen, halbwegs spoilerfrei thematisch zu umreißen?
Das ist sau schwer, oder ich, das spoilerfrei zu machen. Und
komm, wir zwei Dreckig setzen uns jetzt zurück und lassen es den Stefan machen.
Also, ich kann dir nur die verwirrenden Stefan, Fragen stellen, die ich ja schon Stefan, gestellt habe. Stefan,
ordne das doch mal im Großen und Ganzen des Dreck-Universums ein für uns.
Also ich versuche das mal zu machen und dann können wir kurz sagen, wie wir das fanden und dann müssen wir das schon einen Spoiler-Teil machen, oder? Hilft ja nichts.
Ja, von mir aus gern.
Also, ich darf aber die erste Staffel spoilern, oder? Das darf ich schon. Ja, ein bisschen muss ich.
Ja, ein bisschen muss
ich. Obwohl, ach, nee, muss ich auch nicht. Kann ich auch noch ein Spoiler-Teil. Also, zweite Staffel PK. Es taucht ein komisches, eine komische Erscheinung irgendwo in, im Raum auf, die sie, also sie, unsere Protagonisten aus der ersten Staffel, dazu verleitet, in die Vergangenheit zu reisen, um die Zeitlinie zu reparieren oder irgendwie, also auf jeden Fall, sie müssen irgendwie in die Vergangenheit. Sie reisen in die Vergangenheit, sie heißt Picard mit Jurati und Rios und Ruffy und Seven of Nine.
Seven und Elnor.
Und Elnor, genau. So, sie landen in einer Vergangenheit, die ja in einer anderen Zeitlinie im Endeffekt, in einem extrem faschistischen
Mirror Universe. Nicht na, das Mirror Universe, aber es ein ist anderes. Kein Mirror Universe.
Genau, ja, ist im Endeffekt irgendwas passiert in der Vergangenheit der der Föderation.
Es ist kein Mirror Universe von der Sache her, vom faktischen, aber es ist natürlich von der Mechanik, was wie man das erzähltechnisch als Device richtig einsetzt, ist es Mirror Universe. Vom,
es ist nicht ganz so platt wie das Mirror Universe, weil es gibt ja nichts Platteres eigentlich als die Mirror Universe.
Ich weiß, dass du es hast, aber ja, mach weiter.
Der Mirror Universe heißt ja im Endeffekt einfach so, wir sagen jetzt einfach, es ist Mirror Universe und das bedeutet, alle sind böse. Und damit sie auch mal böse spielen können. Und dann ist alles erlaubt, weil sie sind ja genau anders als normal. Ja, das ist halt unglaublich billiges Storywriting. Ne? Und hier haben sie schon so eine Erklärung. Sie sagen, es ist da in der Vergangenheit etwas passiert, was dazu geführt hat, dass die Föderation, die auch nicht Föderation heißt, sondern Konföderation, zu einem extrem faschistischen Weltraumstaat geworden ist, der extrem genozidal mit den anderen uns bekannten Spezies umgeht.
Ja, wie ist quasi die Borg geworden, sozusagen?
Ja, schlimmer als die Borg. Also, ja. Mir fällt überhaupt kein Dings ein. Also, die vernichten halt einfach andere Zivilisationen. Sie fügen sie nicht hinzu, sondern sie vernichten sie. Ja, und um das zu lösen, das Problem, um im Endeffekt diese Zeitlinie wieder zu korrigieren und die Föderation damit zurückzubringen, die sie halt gewohnt sind, die sie so kennen, müssen sie noch weiter in die Vergangenheit, die zufällig ziemlich genau unsere Gegenwart ist, und müssen da halt irgendwas zustande bringen. Und um dahin zu kommen, nehmen sie noch eine alte Bekannte mit, die sie im Endeffekt dahin bringt, weil Zeitreise hat die nämlich irgendwie drauf. Und das ist die Borgkönigin. Und jetzt sind sie halt in unserer Zeit mit der Borgkönigin und als quasi zeitweise Verbündete, also im Endeffekt so ähnlich wie bei Voyager damals auch. Ja, und jetzt versuchen sie die Zeitlinie zu reparieren.
Und was man nicht vielleicht auch noch im Nicht-Spoiler-Teil verraten kann, weil es auf dem Cover drauf ist, John Delancey darf auch auftreten und seine Rolle wiederbeleben. Er ist möglicherweise an Teilen dieser Vorgänge nicht ganz unschuldig.
Wer ist das?
Q ist back.
Ach. Und Wesley Crusher ist back.
Oh Gott, das ist ein Spoiler. Also das hätte ich jetzt hinten sagen können.
Ach komm. So eine sinnlosen Dings.
Ich fand's so Szene. Schön. Aber dann ja, lass uns jetzt in den Spoiler-Teil abbiegen. Ja. Oder wollen wir noch kurz sagen, wie wir das fanden, bevor wir den Spoiler-Teil abbiegen?
Ja,
so
ja, mal unbedingt. Kurzes
Fazit. Ich habe noch so viele Fragen, aber können wir auch im Spoiler-Teil besprechen.
Ja, mein zwischendrin nicht erster Gedanke, aber wenn sie dann in unserer Gegenwart sind, war schon so, ja, inwieweit ist das überhaupt noch Science-Fiction oder inwieweit ist das überhaupt noch Star Trek? Und dann ist mir eingefallen, dass halt alte Star Trek genau solche
sagen,
Folgen...
Shatner? Spock?
Ja, nicht nur Shatner, auch... ja, genau, klar, da haben wir einen ganzen Film drüber gemacht, aber auch in TNG sind solche Folgen regelmäßig aufgetaucht und...
ja, in Enterprise gibt es eine ganze Nazi-Episode irgendwie.
Ja, also. eben.
Mein erster Gedanke ging so in eine ähnliche Richtung, ging so nach dem Motto Production Costs Down, so nach dem Motto, es ist halt viel billiger, die irgendwo in Los Angeles des Jahres 2024 rumlaufen zu lassen,
genau,
als ständig irgendwie CG-Zeug abzufackeln. Ich weiß nicht,
teilweise einfach ein Agentenfilm, so ein schlecht ausgestatteter Agentenfilm.
Ja,
aber warum nicht?
Mal so ein bisschen, das gab
für PK auch schon.
Wir kommentieren mal so ein bisschen aktuelle politische Entwicklungen in Sachen, wie Migranten behandelt werden und so weiter. Also man, dieses Science Fiction ist dann gut, wenn sie durch das Transferieren des Settings in eine ferne Zukunft und in eine Welt, die uns fremd oder sagen wir ja, die voller fantastischer Dinge, die es noch nicht gibt, ist, aber dann Kommentare macht auf unsere Welt. Und hier nimmt sich die Science Fiction jetzt quasi und sagt, ja, machen wir, aber wir kommen jetzt mal zurück in eure Welt und kommentieren dann trotzdem fröhlich drauf los.
So. Ja gut, aber das hat DS9 ja auch gemacht hier, als der Cisco da in die Bell-Era da
ja, aber
kurz vor Ausbruch des Dritten Weltkriegs, glaube ich, oder so, reisen. Ja, es ist ja nicht neu, also sowas gab es ja bei Star Trek schon immer.
Ja klar, aber halt nicht für ganze Staffeln, also.
Ja, stimmt. Also gut, das ist aber ein grundsätzliches Problem nicht ganz grundsätzlich, aber das ist in New Trek halt schon verbreitet, dass halt auf ganze Staffeln ausgewalzt wird, was sonst in der Doppelfolge erzählt worden wäre. Kann man gut oder schlecht finden, gell? Ich meine, sie nehmen sich ein bisschen Zeit, um ein bisschen mehr auszuerzählen, aber es wird dadurch natürlich auch eigentlich ein bisschen zäh und dann halt aufgebläht durch Knallbumm, wo es nicht nötig wäre, gell? Passiert hier schon auch. Aber
ja,
ich fand's okay. Also, um mal das Fazit vorwegzuschieben.
Ja, ich habe schon auch Spaß gehabt damit, das kann ich nicht leugnen. Das, also viel, viel besser als das alles von Discovery. Das definitiv.
Was du gesehen hast.
Ja. Ja,
hast die letzte Staffel nicht gesehen. Die letzten zwei Staffeln, oder?
Ja, also bitte, ich gucke mir das nicht auf diesem komischen, jetzt um 21 Uhr startet der Stream und der läuft dann irgendwie und dann auch nur in pixeligem 240p-Brei und so. Not gonna happen. Also dann muss das Zeug irgendwann nochmal irgendwo anders
vorbeikommen. Die dritte Staffel hättest du noch bei Dings schauen können.
Ja, hätte Fahrradsattel. nee. Stefan, wie fandst du's? Ohne zu spoilern.
Ja. Also mich hat früher schon Q genervt. Ich fand ihn jetzt auch wieder so, wie er wahrscheinlich sein soll. Was ihr eben gesagt habt, dass man das auch gut in der Doppelfolge erzählen könnte, das ist mir ganz am Schluss so aufgegangen, so, ach ja, guck mal, da hätten wir auch in der zwischendrin einfach 8 Folgen weglassen können und hätte nicht viel verloren, außer Klein PK. Na gut, nur ein bisschen mehr, aber.
Ja, es war ein bisschen viel Klein PK.
Klein PK hat mich so genervt.
Ja, mich auch.
Jean-Luc, wie heißt er? Jetzt wollte ich William Shatner sagen. Patrick Stewart sehe ich sehr gerne und höre ihn auch gerne sprechen. Aber.
Obwohl, ihr wisst vielleicht nicht, was ich geliebt habe an diesen Szenen, oder?
Nee.
Bob, weißt du's?
An den kleinen PK-Szenen?
Ja.
Nee. Gab's da was zu lieben?
Für jemanden, der Battlestar Galactica-Fan ist. Weil halt der Vater von PK ist halt Gaius Baltar aus Battlestar Galactica. Das fand ich so grandios. Aber wenn man halt BSG nicht gesehen hat, ist es witzlos. Ja.
Ja. Und also mich hat dann die letzte Folge wieder versöhnt. Ich werde auch weiter gucken, aber es ist nicht so, dass ich so, wow, toll und ja, und dann so Kleinigkeiten, so, warum soll eine Französin bitte mit einer NASA-Mission fliegen, wenn die ESA irgendwie einen Kontinent weiter wohnt? Was ein Käse. Also,
ja.
Die nennen sie Mission Europa und dann fliegt die als Französin bei der NASA. Was?
Ne, absurd. Ja, das ne, war völlig absurd.
Also, da waren so ein paar Sachen.
Ja. Stefans Signature, ne, war wieder da. I like.
Ja, also stimmt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen negativer, als es mir dann ging. Ich habe das auch gut durchschauen können. Aber es war halt nicht so, weißt du, so Star Trek, so ferne Welten. Und ich gucke halt 8 Folgen lang, die Erde 2021 und vielleicht 2221, aber in einem Haus, wo sie in der Höhle sind, wo es auch scheißegal ist, welches Jahr es ist. Es ist halt alles Erde. Ja. Was will ich denn Erde sehen?
Ja. Also das ist so. Ja, insofern die stärksten Folgen waren immer die, wenn die Borg Queen irgendwie und Jurati interagiert haben. Das war dann cool. War Science Fiction.
Ja.
Und überhaupt, ich weiß noch, Christoph, du hast, glaube ich, in der ersten Staffel viel über Jurati gemeckert, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja.
Hier würde ich sagen, vielleicht sollst du sie auch nicht in der Art und Weise mögen, aber das war deutlich eine der stärksten Interaktionen in dieser Staffel. Also Picard und Q und Jurati und die Borg Queen. Also der ganze Rest ist Pale in Comparison. Also
Seven of Nine und Ruffy kannst du wirklich eine Pfeife rauchen. Also da ist halt keine Chemie, die glaubhaft ist, finde ich.
Ja. Ja.
Das ist einfach nur, sie haben diesen einen Gag in der ersten, das ist gemein, ist Gag zu nennen, nennen wir es Spin, in der ersten Staffel. Und darauf bauen sie jetzt auf und machen da nichts draus und erklären, warum sie dann nichts draus machen. Und am Ende versuchen sie es wieder so ein bisschen hinzubiegen, aber auch nicht so richtig, so dass sie da auch in Zukunft nichts draus machen müssen. Also, da fand ich, dann hättet ihr euch das einfach gespart in der ersten Staffel. Was soll denn das? Ja, ich weiß, was es soll, klar. Aber es ist einfach gewollt, weil die haben halt keine Chemie. Also, was soll das? Ja.
Gut, Leute, hier jetzt abbiegen. Also, so, ich fand's auch eine gute zweite Staffel, vielleicht noch, um ein Fazit noch schnell zu machen. Ich habe das gerne geschaut, Spaß gehabt daran.
Ja.
Gibt aber durchaus was zu meckern und ich glaube, jetzt biegen wir in den Spoiler-Teil ab. Hau mal eine Kapitelmarke rein, Stefan.
Ich fand's auch gut. Ja, ich mochte es.
Ist drin.
Gut.
Ja.
Also, Q wirft uns zurück und zwingt uns zurückzugehen sozusagen. Und die Borg Queen und unsere Truppe strandet im Jahr 2024 und darf keine Butterfly-Effekte auslösen, macht das aber reichlich.
ich war erstmal überrascht. Ich dachte, dieses Borg sei so ein Borghaufen, einer für alle. Und dann haben sie doch eine Königin, wie so ein ordinäres Bienenvolk.
Naja, ist halt ein ordinäres Bienenvolk, deswegen nennen die sich auch Drohnen, gell? Ist halt wie Ameisen oder Bienen. Sind alle zusammen und haben eine Schwarmintelligenz, aber haben trotzdem auch eine Königin. Also das finde ich, und das ist ja nicht zum ersten Mal, dass das auftaucht. Also,
ja, ich kannte die, ich glaube, ich habe die irgendwo schon mal gesehen. Aber du hast recht,
die TNG-Borg sind tatsächlich, da wird das glaube ich nicht thematisiert, da ist da war es noch
das eher ist so eine Voyager-Sache, eine ne?
Also, ja. Genau.
Oder ist das in den letzten Folgen drin? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Ja, es ist drin, klar. Die Janeway verhandelt doch dann im Endeffekt.
Nee, das meine ich nicht. In TNG, ist sie in TNG am Schluss drin?
Glaube ich nicht, nee.
Ich jetzt auch nicht sicher.
Nee. Ich glaube, die einzige Einzelfigur oder die einzigen beiden Einzelfiguren unter den Borg bei TNG ist Yu und Locutus, wenn mich nicht alles täuscht.
Da bin ich echt nicht sicher gerade, aber okay, nehmen wir das mal als gegeben hin.
Bin auch nicht sicher. Ja,
die Darstellerin Annie Wershing, die Borg Queen spielt, extrem stark. Wirklich, fand ich einfach großartig, was für eine Screen-Präsenz, wie sie jede Szene, in der sie drin ist, an sich reißt. Durch diese Präsenz dieser Borg Queen, das ist einfach unfassbar gut gewesen. Und wie Jurati dann aber irgendwie einen Weg findet, dagegen zu halten, auch wenn sie immer wieder overpowered wird, so die, also ich habe es vorhin schon in dem Nicht-Spoiler-Teil gesagt, diese Kombination fand ich einfach das Stärkste der Staffel. Das Schwächste der Staffel, und das tut mir jetzt irgendwie in der Seele weh, das sagen zu müssen, ich liebe Data. Ich liebe...
oh, haben wir ja ganz die, vergessen, das zu erwähnen, die, ja.
Ja, das wollte ich nicht spoilern, das habe ich absichtlich nicht erwähnt.
Naja.
Ich liebe diese ja. Noonien Tsung Sachen aus den alten TNG-Dings. Ich war mit der ersten Staffel Auftritt von Brent Spiner noch so halbwegs okay, aber wie viele Entschuldigungen wollen wir noch suchen, um Brent Spiner zu engagieren?
Nee, also das muss ich, da bin ich überhaupt nicht mit dabei, weil das, ich fand in der ersten Staffel, fand ich es ein bisschen problematisch und hinkonstruiert, obwohl ich natürlich Pippi in Augen hatte, klar, aber ein gealterter Data ist halt großer Unsinn.
Ja.
Und hier machen sie es eben, indem sie sagen, ja, das ist ja nicht Data, sondern das ist halt irgendein Vorfahr von ihm.
Ja, aber wie viele Vorfahren hatte der denn, der exakt gleich aussehen? Noonien Tsung sieht schon so aus.
Das ist doch scheißegal. Und dadurch konnten sie eben einen Brent Spiner benutzen, der halt so aussieht, wie er jetzt aussieht. Und das fand ich, und den halt dann als Antagonisten und eben nicht nur als kurzen Cameo, wie zum Beispiel Wesley Crusher, fand ich super. Also ich fand, das war doch ein guter, völlig übertriebener Antagonist. Also, nee, da war ich dabei.
Ich weiß nicht, ich sehe Brent Spiner total gerne und ich habe die Data-Figur geliebt und ich habe die Noonien Tsung-Figuren gemocht und Lore und alles, aber
Lore auch super.
Warum muss
ich mochte deine Tochter nicht. Die mochte ich schon in der ersten Staffel nicht. Warum muss die jetzt wieder mitspielen? Obwohl das natürlich irgendwie folgerichtig ist, dass die jetzt als die Tochter auftaucht. Aber oh, nee, ich mag die einfach nicht.
Das wiederum hat mich weniger gestört. Die fand ich wiederum passend da in der Serie, weil die gehört da irgendwie hin. Aber,
ja, klar.
Nee, das war mir zu viel. Also wenn jetzt gleich noch William Shatner irgendwo aus... nicht William Shatner, hier... wie heißt der? Riker. Wenn der Riker jetzt noch irgendwo aus der Versenkung gesprungen wäre, hätte ich, oder noch schlimmer.
Wir haben sie doch. Haben sie doch in der ersten Staffel reichlich.
Genau, der war
doch. Ja, genau. Aber wenn sie ihn jetzt wiedergeholt hätten, nochmal für irgendwas. Also mein gleiches Problem mit dem Mirror Universe ist ja immer, die Welt hat sich komplett anders entwickelt. Wenn wir mal bei Science Fiction.
Du hast recht. Ja. Und trotzdem treffen sich die gleichen Leute, gell?
Nicht nur die gleichen Leute, es gibt überhaupt die gleichen Leute. Die Welt entwickelt sich komplett anders, wird ein total faschistisches Regime. Es werden rechts und links Leute exekutiert, wie es nur irgendwie knallt, ja. Aber dieselben Leute, 400 Jahre lang, finden sich die gleichen Pärchen, vögeln die gleichen Leute, entwickeln sich die gleichen Kinder, sterben nicht an denselben Kinderkrankheiten. 400 Jahre lang. Und am Schluss sind dieselben 7 Leute in mega wichtigen Positionen. Der eine ist der krasse,
der
andere ist die Präsidentin
der
und
Welt.
Er ist schon wieder Admiral und so. Und what the fuck? Ja, also das ist so Sachen. Ich bin
Bob,
bereit
da kann ich
zu kaufen.
Da kann ich jetzt sagen, du bist einfach nicht gläubig. Und da kann ich einfach sagen, das ist Schicksal oder Gott steckt da dahinter. Und das kann es nicht sein.
Ja, genau. Oder ein Drehbuchautor, der es irgendwie hinbiegen muss. Eins von denen muss es sein.
Ja.
Ja, also es ist halt bei Mirror Universe sogar noch glaubhafter, wenn man da einfach sagt, ja, ist halt Mirror Universe und ist halt nicht anders entstanden durch eine andere Zeitlinie. Das ist recht, da ist es eigentlich, ist es hier sogar noch blödsinniger, ja.
Ja, bei Mirror Universe kannst du auch sagen, okay, es gibt also hier so Infinite halt Monkey Theorem, ja. Ne? Ja, es gibt unendlich viele Mirror Universes und in einem dieser unendlich vielen Mirror Universes, ja, wahrscheinlich genau. Dem, wo der Affe auf der Schreibmaschine Shakespeare schreibt, in dem Universe ist das auch so, dass es sich genauso entwickelt hat. Aber wenn ich in der Vergangenheit einen so einen Butterfly-Effekt umdrehe, dann werden nicht dieselben 7 Leute 400 Jahre später in wichtigen Positionen sein. Not gonna happen. Und das ist, ja, und es ist halt Science Fiction. Science, ja. Für Leute, die vielleicht ein bisschen mitdenken wollen. Aber
nee, unrealistisch.
Vielleicht.
So wie mein Sohn, der mich regelmäßig fragt bei irgendwelchen Flugzeugen oder irgendwas, ob die auch über Licht fliegen können. Er sagt, nein, das kann auch nicht über Licht fliegen, weil einfach Star Trek verdorben ist.
Ja. Ja, vielleicht solltest du das irgendwie bei ihm rumbiegen, dass in der Realität ist über Schall das Ding,
schon
wo man drüber diskutieren muss und ja.
Ja.
Nee, also ich bin halt Picard-Fan und ich bin TNG-Fan und deshalb bin ich bereit, die Kröte zu schlucken. Und ich mochte den Auftritt von Q und ich mochte sogar den Auftritt von Crusher, auch wenn er irgendwie komisch aus dem Computer aussah. Ich weiß ja nicht, warum. Hä? Nee, aber
der sah ganz seltsam aus, gell? Am Schluss ja, ist das Bild total kaputt gegangen, ja.
Ja, irgendwie.
Ja, weil
de-aged oder so.
Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, der sah...
Und bitte, warum hat er nicht diesen Effekt von dem Reisenden? Warum hat er nicht dieses, warum beamen die sich am Schluss weg mit so einem klassischen von oben nach unten Streifen Beam Transporter Dings?
Genau.
Nicht mit diesem, sonst mit diesem Seitwärts.
Ja. Nee, sonst nee, mit diesem Beam jetzt ein anderer Effekt benutzt, aber da wird ein Beam-Effekt benutzt.
Ja, und aber warum? Ich meine, er ist der fucking Reisende und der hat sich immer mit Seitwärtsstreifen in hellblau aufgelöst. Warum? Warum nicht? Also, was soll das denn? Warum kann er sich nicht in derselben Art und Weise so halb durchsichtig machen wie der Reisende damals? Ihr spielt auf diese Episode an und dann benutzt ihr einen anderen Effekt? What the fuck? Also, es sind so Sachen, weißt du, ja, dann machst du irgendwie, versuchst du das alles in ein großes Kontinuum einzubauen und einen Haufen Fanservice zu machen und dann verscheißt du es an so einer Stelle. Warum? Was ist ihnen jetzt rausgebrochen, dass sie nicht diesen Visual Effekt so benutzt haben, wie der immer aussah, wenn der Reisende gereist? Ja,
verstehe ich auch nicht.
Ja. Das verstehe ich, da gibt's keinen Grund für. Ja, und ja, Young Picard da unten mit, ja, okay, er verdrängt Erinnerungen aus seiner Vergangenheit und
ja, aber das hätte Mutter. Man doch auch, also
in das hätte man Zehntel
der Zeit erzählen ja. können. Das war
vor allem, man wusste ja, was passiert, das war ja vollkommen vorhersehbar. Also,
ja.
Nee, das war völlig
unnötig. Und nochmal angedeutet und doch nochmal und ein bisschen und
Und aber auch ganz viele Szenen einfach wiederverwendet, so Zeitschindung, ja? Wie oft ist der mit seinem Fuß in diese Holzlatte eingebrochen? Also wie oft habe ich denn das gesehen?
Grässlich.
Es war doch immer wieder dieselben Szenen. Ja. Jetzt rennt er da unten rein, die Mutter, und dann nimmt sie ihn an der Hand und dann dreht sie weg und er kann nicht hinterher, weil Fuß im Dings und so. Diese Szene haben wir, weiß nicht, 37.400 Mal gesehen?
Ja, schlimm.
Ah. Und ich meine, wir haben nur 10 Folgen und wir haben einen Haufen Zeug auf dem Teller, was wir erzählen wollen. Und dann kriegen wir das so oft. Ja. Also nichts gegen diese Plotline. Und ich meine, Patrick Stewart hat ja wohl sich, zumindest habe ich das in der ersten Staffel gelesen, dass er sich so ein bisschen eingebracht hat, dass er irgendwie so ein bisschen die Deepness seines Charakters so ein bisschen forciert untersucht haben wollte in den Plotlines. Dann das kann ich alles verstehen und das finde ich gut, dass der nicht so der Shining Captain ist, der immer nur positive Seiten hat, sondern dass da auch ein so Layers upon Layers von auch dunkleren Sachen drunter sind. Aber es fühlte sich an manchen Stellen ein bisschen gewollt an. So.
Ja. Hier, die Borg sahen mir zu wenig nach Borg aus. Das hätte ich schön gefunden, wenn man da ein bisschen in die Maske investiert hätte und nicht einfach irgendwelche Special Forces Soldaten, die halt mit grüner Lasermunition schießen.
Das war so geil. Nur weil sie sie engagiert hat, haben die grünen Laser mitgebracht. Ja. Sonst hätten die rote gehabt. Aber sobald die Borg nie die Auftraggeberin ist, bringen die grünen Laser mit.
Ist ja nicht ihr übliches schlechtes Kabelmanagement und nicht ihre Leuchteraugen und so. Also, warum nicht? Ja, ein bisschen Maske wäre schön gewesen. Also, vor allem, sie hat ja das gezeigt, dass diese Assimilierungskabel aus ihrem Körper herauskommen. Das heißt, das wäre nicht unplausibel gewesen, dass diese Menschen, die sie assimiliert, dann auch plötzlich irgendwas aus ihrem Körper, ja, wie gesagt, Kabelmanagement.
Ich wollte gerade sagen, dieses Wort, ich habe noch nie das Wort Kabelmanagement im Zusammenhang mit Borg gehört, aber ich bin jetzt schon Fan von dieser.
Ja, doch, das ist ein Meme.
Dann ist dieses Meme bisher an mir vorbeigegangen, aber ich bin
sofort Fan. Das Instant Fan. Irgendein Tweet, der so zum Meme wurde, so hier diese hochtechnisierte Dings und dann dieses Kabelmanagement, really? Irgendwie so.
Oh, sehr gut, ich bin sofort Fan, ja. Ich musste gerade sehr lachen. Ja, wobei, das hat mich, also die grünen Laser haben mich so ein bisschen, dass ich dachte so, ja, okay, grüne Laser, wir haben es verstanden.
Es war halt schon billig, es war halt echt
B-Movie-mäßig. Es war billig, aber die Kabel habe ich gar nicht vermisst. Ich habe das noch gekauft, dass die jetzt nur so irgendwie so brain assimilated sind und nicht schon die Kabel dran haben. Das war dann auch bei Seven, wo sie dann wieder assimiliert wurde oder fast repariert wurde von Jurati Borg. Dann ist plötzlich ihr Implant wieder da. So, wie? warum? Also wer hat das eingebaut? So, das, die steckt ja da drei Kabel rein und plötzlich ist das Implant wieder oben am Kopf. So, was?
Das bildet sich aus diesem Mikro.
Das wird einfach so Dings. Von innen heraus materialisiert. Also früher wurden die irgendwie aufwendig umoperiert und kriegten das alles eingesetzt und so. Mittlerweile erscheinen die Sachen einfach. Also da nimmt die Serie halt sehr viele Abkürzungen um.
Lazy Writing, kann man nicht anders sagen.
Ja, genau. Ja, aber nichtsdestotrotz, es sind unsere verdammten Charaktere von damals und irgendwie kann man ihnen das auch nicht so richtig böse nehmen, auch wenn es einen auf harte Proben stellt.
Was ich auch ein bisschen Lazy Writing finde, ist, wie mit dem Umstand umgegangen wird. Ich hatte so am Anfang der Serie das Gefühl, sie haben es vergessen oder ich hätte es nur geträumt. Die erste Staffel endet ja damit, dass Picard stirbt und in einem Android wiedergeboren wird. Also Picard ist halt ein Android, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Das hat mich auch die ganze Zeit gewundert. So,
das wird halt überhaupt nicht thematisiert. Und er hat Gefühle, hat so eine Liebesgeschichte, wird er an. Das ist ein fucking Android.
Ja, genau. Und dieses ganze Erinnerungsgedöns, weißt du, mit diesem Jungen das und das.
Ja, genau.
Warum macht ihr das?
Naja gut, also es gibt hier eine Szene, in der die Autoren der Rios-Figur, über die wir noch relativ wenig gesprochen haben, obwohl ich die Plotline ganz gut fand, quasi artikulieren darf, was wir darüber denken sollen. Der alte Admiral ist ein fucking Robot oder sowas und nobody can explain it to me. So ungefähr sagt er das an irgendeiner Stelle. So, ja, er hätte es auch nicht verstanden. Und ich glaube, das ist das, was wir auch so da mitnehmen sollen. So, das ist irgendwie in der ersten Staffel passiert und keine Sau weiß, was das jetzt heißt. Und ja, whatever. So, fertig.
Weiter. Ja, du hast recht. Ja, stimmt. Irgendwie. Aber es ist halt auch Lazy Writing, gell?
Ja, das ist Lazy Writing, aber dann irgendwie mit ein bisschen Humor so. Ja, weil die Autoren von der letzten Staffel, ja, das waren jetzt, ich weiß nicht, ob sie dieselben sind, Akiva Goldsmith und Chabon, sie haben da, glaube ich, schon noch die Hände in der Hand, sie haben das noch in der Hand, aber ich glaube, sie wollten sich so ein bisschen der Sache entledigen und erwähnen das dann so in den ersten paar Folgen zweimal und dann aber auch, ja, da müssen wir uns jetzt nicht mehr drum kümmern. Der ist irgendwie ein Synth, aber, und er ist sterblich weiterhin, was auch nicht so richtig zusammenpasst. Das wurde ja in der ersten Staffel noch gesagt, dass sie ihn die Sterblichkeit gelassen haben und irgendwie, als sie ihm den Defi dranhalten, ist es nochmal so ein bisschen Thema, da brennt der Defi dann durch. Da kommt es nochmal so ein bisschen raus, dass man ihn nicht so richtig.
War doch auch ein Quatsch, oder? Also.
Ja.
Und es ist wieder ein Beispiel dafür, wo es auch noch ein anderes Beispiel gibt, dass das Sterben in dieser Serie, sie haben ja am Anfang in der ersten Staffel sehr stark angefangen, Hauptcharaktere auch schnell mal über die Klinge springen zu lassen, ja? Also der Yu, den haben sie einfach über die Klinge springen lassen. Ich glaube auch noch irgendjemanden. Und das machen sie aber seit dem Tod von Picard nicht mehr, sondern du kannst dich ja eigentlich fast drauf verlassen, wenn einer der Hauptakteure stirbt, dann ist er eben nicht Game of Thrones mäßig tatsächlich tot, sondern dann kommt er zwei Folgen später, spätestens taucht er wieder auf und sie kommen mit irgendwas um die Ecke, warum das jetzt halt geht. Das ist ja mit dem Elnor genau das Gleiche. Ja, der stirbt, da wird groß geweint und dann taucht er auf als Holo-Sicherheitschef. Ja, das ist halt.
Und dann hat, weil Rios zu Hause bleibt, hat Q dann noch ein bisschen Energie für eine Überraschung übrig und du weißt in dem Augenblick schon, was es ist. Allerdings schlimm. Irgendwie sind wir ja da auch konditioniert als Star Trek Fans, oder? Wenn in einer Zeitlinien-Rap. Nee, das meine ich nicht.
Du hast recht.
Nein, wenn in einer Zeitlinien-Reparatur-Story jemand stirbt, dann ist es doch klar, sobald ich es geschafft habe, die Zeitlinie zu reparieren und die alte Zeitlinie wiederhergestellt ist, dann ist die Figur wieder da. Das ist doch der Sinn von Zeitlinienreparatur. Alles ist wieder so, wie es vorher war. Und insofern ist die Fallhöhe von so einem Tod in diesem Zusammenhang nur die, dass ich jetzt einen Teammember weniger habe, der mir helfen kann. Aber dass das am Ende klappt, das wissen wir ja vorher. Das muss ja klappen. Das ist ja Star Trek. Das klappt natürlich am Ende. Und dann ist die Zeitlinie repariert und dann ist er wieder da. Dass Q dann noch irgendwie einen Satz sagt von, ich habe jetzt hier noch ein bisschen Energie übrig und deshalb schenke ich euch den jetzt. Nee, eigentlich ist es so, wenn die Zeitlinie repariert ist, dann ist er wieder da. Das ist halt so. Die Zeitlinie ist repariert, sie ist wieder so wie vorher. Und deshalb ist die Fallhöhe recht gering. Und so ist die Szene auch angelegt. Der wird da umgeschossen und das ist eigentlich nur ein Vehikel, damit Raffi ein bisschen mit ihren Gefühlen sich sortieren kann und wir ein bisschen da eine Plotline kriegen, dass sie irgendwie damit rumdingst. Aber der Tod von ihm ist doch total unterbeeindruckend inszeniert und unterverwendet. Also der stirbt, aber irgendwie, ich hatte sofort das Gefühl, naja, wir sind in der falschen Zeitlinie, das reparieren wir später, der kommt dann schon wieder. So, ich habe das sofort abgetan, als ich weiß schon, wie das ausgeht und habe da nicht groß getrauert. Also als Raffi dann so viel getrauert hat, habe ich gedacht, du musst doch wissen, wie das läuft mit diesen Zeitlinien. Aber natürlich weiß ich das nicht. Aber
das führt uns zum nächsten Problem. Raffi kriegt ja eh gar nichts gepeilt. Also in der ersten Staffel war die ja einerseits diese etwas fertige Alkoholikerin, andererseits ja sehr abgeklärt und sehr mit dem Durchblick und also irgendwie, ja, war schon irgendwie Badass, war so ein bisschen so eine Sarah Connor Figur, alternde Sarah Connor Figur.
Ja, schon. Ja.
Und hier ist sie ja im Endeffekt das Madamchen, das versucht bei ihrer Ex zu landen, die sie gerade hat abblitzen lassen, Annika, und sie stellt sich ziemlich doof an und klammert halt wie verrückt und sonst macht sie eigentlich nix, oder? Also ich fand, also sie ist irgendwie so eine Schwache, passt überhaupt nicht mehr zu der Figur, die sie in der ersten Staffel war. Ich habe sie überhaupt nicht mehr erkannt eigentlich.
Ja.
Sie ist halt einfach nur mitgelaufen. So.
Ja.
Oh ja, jetzt, okay, wir gehen da lang. Okay, wir kämpfen jetzt hier.
Weinerlich okay, mitgelaufen.
Das. Oh ja, und gemeckert, der ja. Elnor. Nee, wie heißt der? Elnor ist weg. Oh. Und dann wieder.
Elnor, dass der auch noch so einen Elfennamen hat, das ist so lächerlich.
Das ist schon ein Elf, ne? Das ist glaube ich, seine total. Rolle.
Völlig.
Badass Kampfelf. Ja, was ich ein bisschen anstrengend fand, war diese Picard lässt keine Liebe an sich ran, so. Was ist mit Crusher? Was ist mit all diesen anderen,
mit
Damen hier
die
mal
andere,
irgendwie?
Die
so
da mit Kyo abgezogen ist,
Das weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Ja, aber, also, es ist, das kaufe ich nicht, dass Picard,
überhaupt nicht.
So die Liebe nicht an sich rangelassen hat, das hat TNG so nicht erzählt. Ich meine, klar, er hat nie geheiratet, keine Kinder und so, aber
doch, hat Beverly geheiratet, hat sich von ihr scheiden lassen.
Ach, stimmt. Oh Gott, das habe ich alles verdrängt. Nee, aber also gut, also, was ich sagen will, dass er im Alter, wenn sich diese heiße Romulanerin dann doch mal an ihn ranmacht und er eigentlich keine richtigen Aufgaben außer Weingarten. Eine viel
zu junge Romulanerin, ja.
Ja, genau, so. Und dann hat er jetzt noch seinen Weingarten, wo er irgendwie die Trauben kämmen muss. Und ansonsten hat er eigentlich nicht mehr viel zu tun und jetzt kommt die heiße Romulanerin,
die
ja
auch. Andere, oder? Die dann mit Q abhaut.
Oh Gott, ich bin überfragt.
Naja, egal.
Das kaufe ich nicht. Das kaufe ich nicht.
Nee, ich auch überhaupt nicht. Nee.
Ja. Und, naja. Gut. Von mir aus. Prämisse ist so gesetzt, damit wir sein Trauma erzählen können.
Ja, dritte Staffel
muss natürlich kommen. Über 10 Folgen?
Ja, du hast recht, es war viel zu lang. Es war wirklich zu lang.
Wir müssen noch kurz über Rios reden.
Ja, okay.
Cristobal.
Ja?
Was würdest du sagen? Wie fandest du die Storyline?
Ich mochte ihn mehr als in der ersten Staffel. Und ja, diese Liebesgeschichte, die erzählt wird, schon, das habe ich gekauft. Also
absolut. Okay. Absolut. Also ich mochte das auch sehr und auch, dass er dann da bleibt, absolut schlüssig und die Liebesgeschichte mit ihr, wirklich herzallerliebst mit dem kleinen Sohn. Ich mochte das. Ich mag ihn jetzt sehr viel mehr, wie er immer mit seiner Zigarre hier sich sofort in diesem Jahrhundert wohlfühlt und sich denkt so, gehöre ich hin, so, gib mir noch eine Harley Davidson. So, dieses, er war angekommen.
Was in der ersten so blödes Gehabe war irgendwie.
Ja, und hier ist es so, jetzt ist er zu Hause und das sagt er ja am Ende auch so, I'm home. Und da ist mir das Herz auch diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, das war sanft angefangen, nicht zu sehr aufs Gas getreten, nicht völlig übertrieben, dass die gleich übereinander herfallen oder sowas. Ich meine, ja, in Star Trek gibt's keinen Sex, die hätten schon mal mehr als sich küssen, hätten sie schon machen können. Aber das findet halt in Star Trek irgendwie nicht statt, warum auch immer. Das darf es irgendwie immer nicht geben. Von mir aus, also wir müssen jetzt nicht wieder in 365 Richtung gehen, aber eine Andeutung davon.
Wir wollen Massimo als ersten Offizier.
Na, bitte nicht. Nein, aber eine Andeutung davon, dass die beiden vielleicht in der Kiste landen oder so, das hätte ich schon gerne mitgenommen. Das bleibt halt immer sehr, 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 sehr FSK 0. Was Liebe, bei Gewalt überhaupt nicht, aber bei Liebe und Sexandeutung muss es immer enorm family-friendly werden, was es auf der Gewaltschiene nie ist. Und das verstehe ich nicht. Aber die war super sweet, die Love Story zwischen den beiden. Und ich mochte das sehr. Was sagst du zu Geinen? Ja. Haben wir auch noch nicht erwähnt. Also, Entschuldigung, wenn du noch was sagst dazu.
Ja, kleine Anmerkung. Das verstehe ich nicht, sagtest du. Vor allem, wenn man halt bedenkt, dass Star Trek schon immer krass übersexualisiert war, vor allem was Frauenrollen anging. Also, das ist halt nicht erklärlich, dass man das nicht irgendwann auserzählt. Aber gut. Das wollte Gene Roddenberry wohl so. Ich weiß es nicht.
Ja. Hier ist die Sexualisierung der Frauen jetzt langsam ein bisschen zurückgefahren. Ne? Also Seven wird nicht mehr in enge Spandex-Sachen gesteckt.
Ja, ist halt New Trek, gell? Macht man halt heutzutage so. Es ist eher sehr queer, bewusst sehr queer, sehr divers.
Jurati darf ein sexy rotes Kleid tragen. Das ist aber auch alles.
Boah, hat mir überhaupt nicht gefallen. Sah halt fies nach gepushten, sehr weichen Brüsten aus. Also war nicht meins.
Hochgepusht waren sie definitiv, ja, das stimmt. Furchtbar aber gepusht, schönes Kleid, einer schönen Frau war es trotzdem.
Ja, okay. Was war deine Frage? Ich hab's vergessen.
Geinen,
fand ich gut.
Old and new sozusagen, oder old and young.
Old and new, war ich dabei. Ich fand's schön, ich habe das erst nicht kapiert, weil ich damals TNG auf Deutsch geschaut habe und deswegen nicht sofort das nicht sofort kapiert habe, dass die Straße
Forward Street und das war Haus Nummer 10.
Genau. Forward und, Haus Nummer 10 habe ich nicht kapiert. Genau, und als die eben er dann gesagt hat, ja, 10 Forward, und so, ah ja, okay, jetzt kapiere ich's auch.
Ich war da quasi mit 10 vorne. Ich dachte so, ich war sofort genauso dieses Gesicht, was Picard macht, in dem Augenblick, wo er dieses Schild anguckt und so grinst. Und ich dachte so, ja,
wir müssen alle wieder jetzt drin sein.
Sehr schönes Ding. Ja. Und wie die Stimmung, die da entsteht, dann getötet wird, wenn er reingeht und sie ihn immer so, wer sind sie, wir haben geschlossen, geh raus. So, und dann ich so, das ist jetzt nicht das, was ich erwartet hatte.
Ja, nee, aber hat mir gefallen. War ein schöner Fanservice.
Ja, absolut. Wie sie da Thema Ford Fanservice? Bronco davonfahren.
Thema Fanservice. Es fehlen noch ein paar aus der TNG-Crew. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass noch eine Staffel kommen muss.
Ja, ist doch noch eine bestellt, oder?
Ja, klar. Wir haben Beverly noch nicht gesehen, wir haben Geordi noch nicht gesehen, wir haben Worf noch nicht gesehen. Sonst haben wir, glaube ich, alle gesehen, oder?
Oh je.
Tascha noch nicht.
Oh Gott.
Kommen alle noch. Tauen alle noch auf.
Komm, meinst du?
Sicher sein. Nee, ich meine, ich war verwundert, weil das Problem ist, ich bin ja in verschiedenen Facebook-Gruppen, die sich mit Star Trek befassen. Deswegen war ich zum Teil auch gespoilert. Ich wusste, dass wie die Borg sich verändern und was dieser Borg-Clou am Ende. Sollen wir das spoilern?
Ja, wir sind im Spoiler-Teil.
Das fand ich auch sehr irritierend, dass die plötzlich so...
Voll irritierend. Ja, die so Borg treten halt am Ende
gut sind.
Der Föderation bei. Das fand ich schon geil.
Das ist schon Preliminary Membership. Ja.
Das ist schon echt ein krasser Move.
Ja, vor allen Dingen, sie assimilieren die Leute nicht mehr, sondern sie...
Doch, aber nur, wenn sie wollen.
Genau, sie bieten es ihnen an.
Das ist so geil. Ich meine, aber... Ja, ernsthaft. Ich meine, das ist ja auch ein Deal, gell? Also, weil die Borg bringen halt auch unheimlich viel mit. Also, das ist ja theoretisch erstrebenswert für manche. Also, es ist ja ist nicht völlig abwegig, sich assimilieren zu lassen. Also,
wenn ich Paklet wäre?
Zum Beispiel.
Also, ist das schon...
Von daher, das...
Wir suchen das. Dinge, die uns weiterbringen.
Ja, die sind super. Also ganz unplausibel ist das nicht, aber es ist natürlich schon ein heftiger Turn. Und man muss da schon auch sagen, das ist halt nicht mehr, sie haben nicht die Zeitlinie repariert, gell? Weil das ist halt jetzt eine ganz andere Zeitlinie.
Ja, und ich habe die Befürchtung, das ist genauso wie mit Synth-Picard, Das wird dann am Anfang der nächsten Staffel irgendwie innerhalb von anderthalb Folgen entsorgt, damit wir wieder irgendwie eine völlig andere Geschichte, weil who cares about hier so Adenauer-mäßig, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern.
Ja, ja, ja.
Die Befürchtung habe ich dabei so ein bisschen. Weil das eben nicht wie Expanse ist, wo das ganze, dieses sechsteilige Romanwerk schon auf dem Tisch liegt und man weiß, was man erzählt, sondern man schreibt so eine Staffel, macht im Grunde, was man will, und dann sitzt man irgendwann ein Dreivierteljahr später oder ein Jahr später plötzlich da und denkt sich, scheiße, was haben wir getan? Darauf aufbauend müssen wir jetzt irgendwie weitermachen.
Ich habe, genau, was ich vorhin noch sagen wollte, zwei Punkte noch. Einer, ich habe in diesen Star Trek Dings, Gruppen, hatte ich schon so Tweets gesehen vom Set von Picard, wo eben Beverly und ich glaube sogar Worf und so mit dabei waren. Deswegen habe ich eigentlich damit gerechnet, dass die ein Cameo haben und habe mich gewundert, dass die dann nicht kamen. Also auch Geordi und so. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht Dreh vom Dritten schon war. Also keine Ahnung.
Also aber die werden bei diesen ganzen Schiffen, die da am Schluss Teil dieser Schildblockade für dieses was auch immer da am Schluss explodiert ist, dabei sind, da gibt's ja irgendwie dann so diese Schalte zu Elnor auf dem anderen Schiff, auf der Excelsior.
Ja.
Gehörte die Excelsior nicht Riker? Aber oder bringe ich was durcheinander? Egal. Da hätte man ja schön Captain LaForge oder so einbauen können.
Ja, ja, klar.
Da wäre so ein Cameo easy gewesen. Also Gates McFadden jetzt, also Crusher schwieriger, weil die
was, wird die als, Schiff. Als
echt, aber die ist doch Medizinerin, oder?
Wird ja, man ja, da Captain? Ein riesiges hässliches Schiff mit so einer nicht Untertassen, sondern so eine Kugel Dings statt Untertassen.
Oh Gott, das
bringt. Das ist ein großes Kranken.
Pasteur, oh Gott, ist das furchtbar. Ja,
genau, ist ganz natürlich. Das war in dieser Folge, die irgendwo in so einer Zukunft spielt, wo Picard dann eben so ein abgehalfterter Admiral ist, der nur noch als Beverlys Ex-Mann so ein bisschen mitfliegt und eigentlich nichts mehr zu tun hat und so.
Ja gut, aber dann ist es ja wieder so eine Future, die dann nicht real geworden ist. Ja, insofern genau. Hätte man ja jetzt klar. Irgendwie was anderes machen können. Gut, aber da jetzt zum Beispiel ein Captain Worf wäre schwierig geworden, weil glaube ich nicht so richtig dran.
Warum nicht?
Hä? Weiß ich nicht.
Der ist ja nicht. War doch mehr oder weniger Kommandant der Defiant.
Ja, aber halt immer mit den Problemen. Ich weiß nicht, ob Starfleet ihn wirklich zu einem Captain befördern würde mit allem, was da dran hängt.
Klar.
Viel zu haunted mit seinen inneren Dämonen.
Ach klar.
Glaube ich nicht.
Also genau, da sind wir nämlich bei einem anderen Dings, was ich kritisiere. Grundsätzlich an New Trek eigentlich. Wir haben eine wunderbar komplexe diplomatische Welt aufgebaut nach TNG und Deep Space Nine. Wir hatten viele interessante Spezies mit Verflechtungen, die hin und wieder sich miteinander verbündet haben, zum Beispiel gegen das Dominion, dann aber auch wieder gegeneinander gekämpft haben, die Sache mit den Cardassianern, die Bajoraner, auch die ja im Endeffekt religiöse Fundamentalisten sind, die Cardassianer, die Faschisten sind, die man aber zum Teil auch
religiöse fundamentalistische Homöopathen-Esos.
Die Bajoraner meinst du jetzt?
Ja.
Ja. Dann die das Dominion, ja, die Gründer, die Jem'Hadar, die Worta, das war alles unheimlich spannend. Die Breen.
Vor allen Dingen politisch Ränkespiele, Politik.
Genau, Macht, das war so gut, diese Welt war so perfekt aufgebaut. Man konnte damit alles machen. Warum macht man nicht wenigstens eine Serie? Die machen ja jetzt wirklich Serien am Fließband verschiedene, ja, jetzt auch wieder Strange New Worlds habe ich noch nicht gesehen, soll das Beste sein überhaupt, ich habe es noch nicht gesehen, ich weiß es nicht, ich habe meine Zweifel, weil ich diese Zeit überhaupt nicht mag, weiß auch nicht, warum man, ja, ich verstehe nicht, warum geht man in mehreren New Trek Serien in die Vergangenheit, also in die Kirk-Zeit im Endeffekt, springt dann bei der einen, als man nach zwei Staffeln merkt, das funktioniert nicht, 1000 Jahre in die Zukunft, wo man einfach alles machen kann, ich mag diese Serie, wenn sie in der Zukunft spielt. Aber warum? Hier bei Picard springt man auch irgendwie 50 Jahre in die, nee, nicht ganz, 30 Jahre in die Zukunft, klar, weil die Charaktere halt oder die Schauspieler älter geworden sind, ich verstehe das als, aber warum erzählt man nicht diese Cardassianer-Geschichte weiter? Ich verstehe das nicht. Das war so eine gute
ja, oder generell, Welt. Warum gibt es keine Thematisierungen von Politik mehr? Von Machtspielen, genau. von sozusagen das Äquivalent von Nation States heutzutage sind ja dann einfach dort Spezies, die gegeneinander irgendwie sich versuchen hoch und nieder
auf und das Einzige, was da erzählt wird, ist zwei Sachen. Picard erzählt die Sache in Rückblicken mit der Vernichtung von Romulus und die Kontaktaufnahme mit dieser Androiden-Spezies. Aber das ist halt flach, also wirklich flach. Ja,
da ist halt nicht viel Politik drin, sondern das ist halt nur so, das sind halt Rassisten, das ist eine Rassismusgeschichte mit den Synth. Und Romulaner jetzt in der zweiten Staffel, das einzige Problem ist, sie hat jetzt die spitzen Ohren, weil ihr Tarncloak-Ding sie nicht mehr funktioniert. Das ist alles, wofür Romulanismus, wie auch immer, ist das ein Wort? Also dafür, dass sie Romulaner ist, das darf noch dazu herhalten, dass sie ihre spitzen Ohren verstecken muss. Das ist alles, was das noch zu bedeuten hat in dieser zweiten Staffel. Ansonsten ist das alles sehr, sehr human. Also auch Elnor wird sehr passend an der richtigen Stelle gekillt, damit man sich nicht mit diesem Thema befassen muss, dass wir ihn verkleiden müssen die ganze Staffel über.
Es hat Low Budget. Ja, und bei Discovery, wir springen 1000 Jahre in die Zukunft. Die Föderation ist zerfallen, weil klar, in 1000 Jahren zerfällt halt sowas. Und wir haben wir haben eine böse Spezies, die Orione, die im Endeffekt Ferengi-Nachfolger sind, machen wir uns nichts vor. Und wir versuchen halt die Föderation irgendwie wieder aufzubauen mit einer Cardassianerin als Präsidentin. Wow, wow, wow. Ja, aber das wird auch nicht thematisiert. Das ist halt die einzige Cardassianerin, die wir sehen. Aber das heißt auch nicht Politik.
Man hat dieses Gefühl.
Ja. Meine DS9-Folge hat mehr Politik gehabt. Und zwar jede.
Man hat das Gefühl, die wollen sich nicht von dem Kanon sozusagen. Sie wollen sich die Arbeit nicht machen, innerhalb des Kanons agieren zu müssen. Den Kanon zu bearbeiten und sinnvoll weiterzuentwickeln und eine Verantwortung für den Kanon zu übernehmen. Sondern sie wollen immer mit jeder Beginn von jeder Staffel sich von dem Kanon möglichst schnell befreien und da springt man halt 1000 Jahre in die Zukunft, 400 Jahre nichts und dann kann ich irgendwas machen. Und dann kann ich irgendwas machen und ich muss hinterher kanontechnisch keine Verantwortung dafür übernehmen, weil das wird dann alles rückgängig gemacht oder Q schnippt mit dem Finger und dann ist alles wieder cool. Und wir werden sehen, was Anfang Staffel 3 jetzt passiert. Und das nervt mich. Also dieses, bin ich völlig bei dir, dieses nicht sich in der Verantwortung zu sehen, was es bedeutet, ein Star Trek-Autor zu sein und als Showrunner vor allen Dingen, die Fäden in der Hand zu halten und auch immer Nein zu sagen und zu sagen, nee, das können wir nicht machen, weil das würde jetzt alles aus den Fugen bringen und wenn wir das machen, was irgendein Autor vorschlägt, dann müssen wir das durchziehen, was auch immer das dann bedeutet, dann müssen wir es durchziehen, dann ist das danach Kanon.
Und jetzt könnte man natürlich argumentieren, Voyager hat das auch schon genauso gemacht, gell?
Ja, natürlich ein Stück weit, aber haben am Schluss auch versucht, es wieder reinzuholen. Und du hast schon recht, das ist nicht von der Hand zu weisen. Aber
eigentlich nach DS9 ist es verloren gegangen.
Dafür haben sie es. Ich würde es so redeemen. Sie haben das 7 Staffeln lang konsequent durchgezogen. Und nicht nur völlig. Pro Staffel.
Hier wird es immer nur eine Staffel. Ja, ja.
Genau.
Ja. Ja, ich glaube, wir kommen nicht umhin, uns doch mal Paramount zu abonnieren und uns Strange New Worlds anzuschauen. Weil das ja das Tollste überhaupt sein soll. Aber ich habe Zweifel. Aber gut.
Okay. Muss ich jetzt irgendwie VPNs und Torrents und sowas und oder komme ich darum, mich zu verbrechisieren? Paramount, kann ich das überhaupt abonnieren? Muss ich ein VPN haben und Dollar bezahlen?
Wir können mittlerweile, wir können es mittlerweile einfach abonnieren, meine ich.
Ach so, siehst du, da bist du weiter informiert als ich.
Ich glaube.
Vielleicht gibt es ja sogar einen Probemonat.
Das wäre natürlich was.
Das wäre, ja, das schaffen wir.
Gucken, wann die erste Staffel fertig ist und dann Probemonat,
Na, gut. Dann würde ich sagen,
als
Stefan,
Paramount
du haust jetzt
Plus verfügbar, ja, über Sky, sowie als eigenständiger Dienst.
Ich dachte, das heißt jetzt Wow. Egal, ich habe
heißt denn so wie als eigener Dienst? Das heißt, man kann es doch als eigenen Dienst oder braucht man es doch
so
über Sky? Schon, gell?
Ja.
Ja. Bleiben wir bei Klingonen. Stefan, hau mal eine Kapitelmarke rein. Wir machen das jetzt hier zu.
Ja, das geht direkt über zu den nächsten Klingonen.
Als hätten wir bisher über Klingonen geredet.
Die, ja, aber die hatten Worf, wir hatten Worf dabei.
Die kommen ja im
ja, stimmt.
Kanon schon.
Die guten alten Duras-Schwestern müssen mal wieder erwähnt werden.
Ja. Lursa und Betor.
Lursa und Betor, die aus dem Hause Duras. Die Schwestern
auch
sind jetzt
sexualisiert.
Ein bisschen. Sind jetzt aber bei dir zu Hause eingezogen. Wie kam es denn dazu?
Ja. Ja, es war an der Zeit einfach.
Erstmal ein paar Klingonen bei dir wohnen.
Klingonen, genau, ich hatte noch,
Entschuldigung.
Ich hatte noch ein bisschen Platz und die beiden suchten eine Herberge.
Ein bisschen Gach übrig und Blutwein.
Vor allem, die lieben Gach. Sie nehmen auch Spaghetti, weil es ähnlich aussieht wie Gach.
Es bewegt
ihn heute
sich
dran
nicht
gebracht.
So viel, aber.
stimmt, ja. Also, ja, es geht um Hühner. Um klingonische Chicks geht's.
Gott. Den habe ich nicht kommen sehen.
Ich glaube, den werde ich als Ding benutzen. Als hier, da werde ich jetzt mal ein Bild posten und werde das als Hashtag Klingon Chicks. Wir haben jetzt endlich unsere zwei Brahma-Hühner in unserem Hühnerhof draußen. Es war ja lange geplant. Wir wollten ja unseren drei Zwergseidenhühnern zwei Brahma-Hühner unterschieben. Wussten ja nicht so recht, wie wir das machen sollten. Ob wir erst haben wir überlegt, Eier ihnen unterzuschieben, oder ist jetzt dann haben wir uns dann irgendwann doch dagegen entschieden, weil das ja bedeutet, dass man nicht so genau weiß, was da rauskommt. Und da können dann halt auch, oder ist sogar ziemlich wahrscheinlich, dass da halt auch eine gewisse Anzahl von Hähne rauskommt. Und meine Frau wollte eben auf jeden Fall, dass wir nur zwei Hühner haben und eben Hühner und keine Hähne. Was auch sinnvoll ist, weil wenn du halt geschlechtsreife Brahma-Hähne hast, wenn die halt versuchen, einen Zwergseidenhuhn zu begatten, dann bleibt halt von dem Huhn nicht viel übrig. Ne? Das ist halt einfach viel zu schwer.
Sehr unterhaltsam, aber nur einmal.
Nur einmal, genau. Wenn halt irgendwie so ein 5-Kilo-Hahn sich auf so ein 1-Pfund-Huhn setzt, da ist halt von dem Huhn nichts mehr.
Wobei ich sagen muss, als du uns am Anfang erzählt hast, Zwergseidenhühner, und da die ersten Bilder gezeigt hast, wo die noch so babymäßig waren.
Ich dachte auch, die sind viel kleiner.
Genau, echt? Genau. Das ist
so,
auch so mein
mehr
Eindruck.
So wie Wachteln oder so.
Ja, genau.
Aber die sind nicht viel größer als Wachteln.
Nee, aber als wir die jetzt bei dem, wir haben letzte Woche ja über unser Campingwochenende gesprochen oder über unseren Camping-Doppeltag da. Und mein Eindruck war, die sind super süß, aber die sind viel größer, als ich mir das vorgestellt hätte. Bei dem Wort Zwerg, Seidenhuhn, Seiden ist ja auch nochmal, das klingt ja so
ganz
zerbrechlich
zart.
und
aber sie sind halt auch so lauschig wie Seide.
Ja, das schon, aber sie sind viel größer. Ich hätte mir die so vorgestellt, so, die sind ja
noch
größer
kleiner.
Als, also von der Höhe her sind die ja größer als eine Ente. Sie sind nicht so lang wie eine Ente, aber sie sind höher als eine Ente. Und
echt?
Ich dachte eher so Größe.
Die Vorstellung von Enten.
Ich habe immer noch diesen Kanal How to Pick Up a Duck hier, Seductive, abonniert. Ich weiß sehr viel über Enten. Aber meine Idee war eher so von der Größe wie eine flauschige Elster oder eine Taube oder sowas. Ja, so die Größe. Größer als eine Amsel, aber deutlich kleiner als diese Vögel, die du da hast.
Ich habe die Woche war ich oben beim Flügelzuchtverein mit meiner Tochter und wir haben uns
Wo du ja Mitglied bist.
Richtig.
Das Beste ist keine ganze Story, dass du Mitglied in einem Geflügelzuchtverein bist. Das flasht mich nach wie vor.
Ja. Aus Gründen halt, gell? Und da haben wir tatsächlich Hühner gesehen, die wunderschön sind, so schwarz-weiß gebändert oder gesperberte Hühner mit so ganz roten Kämmen. Und die sind tatsächlich winzig klein. Also die sind wirklich so wie du es beschreibst, so wie so eine Elster. Also krass. Vielleicht.
Das fällt doch kaum auf, wenn du davon noch zwei reinsetzt, oder?
Ja, bin ich auch der Meinung, ja. Naja, auf jeden Fall hatten wir überlegt, eben die als Küken praktisch oder als Eier unseren Hühnern unterzuschieben.
Und, also jetzt nochmal für die Leute, die das nicht wissen, Brahma ist quasi das gegensätzliche Ding auf der Größenskala. Genau. Ne? Das ist so das
halt Monsterhuhn. Ein Riesenhuhn. Genau, das ist halt so die größte Hühnerrasse.
Wie groß werden die so? Also mach mal einen Vergleich mit, also, wie eine Gans oder?
Die 70 Hähne Zentimeter werden, hattest du doch gesagt.
70, genau, 70 oder sogar über 70 Zentimeter. Wie groß so das Huhn jetzt, das ist, kommt immer drauf an, wie sich's aufrichtet. So ein Huhn richtet sich ja nicht so stark auf wie so ein Hahn, aber schon auch so, das geht halt bis zum Gürtel so, gell? Das ist schon richtig
zum groß. Gürtel?
Richtig derb groß.
Bist du im Gürtel von deinem Sohn oder bist du deinem Gürtel?
Nee, zu meinem. Ja, es ist ein richtig großes Huhn. Ja, genau. Das wird richtig. Das wird richtig geil. Also das ist halt so groß, dass ich mir dann über irgendwie was ja so Halter von Zwergseitenhühnern häufig Angst haben, so Angriffe durch hier so Luftpiraten, also so Raubvögel und sowas, da brauche ich mir keine Gedanken mehr machen, weil das traut sich halt kein Raubvogel, der hier in Deutschland lebt, sich mit einem Brahmahuhn anzulegen.
Ich beobachte hier aus meinem Fenster immer, wie Raubvögel, also so Bussarde oder sowas, von Raben traktiert werden. Das hätte ich auch nicht gedacht. Also die kommen hierher und fliegen so über der Wiese Kreise, weil sie denken, da könnte man mal eine Maus fangen. Und dann steigt aus dem nächstbesten Baum, wo ein Rabennest drin ist, Vater Rabe auf und Mutter Rabe auch. Und denken sich, Alter, du fliegst hier keine Kreise, das treibe ich dir aus. Und dann kann ich hier den Luftkampf zugucken, das ist spektakulär geil. Beeindruckend. Und die Raben gewinnen immer.
Ja, Raben sind halt auch super intelligent, gell?
Ja, und halt auch krasse Luftkämpfer. Der große Greifvogel, ist irgendein Bussard, also der ist ja mehr so darauf aus, so mit ausgestreckten Flügeln in Ruhe Kreise zu fliegen. Wo hingegen der Rabe sehr viel wendiger ist. Und er fliegt dann immer so, dass er über ihn fliegt und stürzt sich dann von oben auf ihn drauf. Und der kann dann schlecht ausweichen. Und dann macht er ihm das so fünfmal klar, so, Alter, ich meine das ernst, hau ab. Und dann fliegt er irgendwann über den Wald und ist weg und dann sind die Raben zufrieden und dann ist das wieder gut. Und das passiert hier irgendwie so dreimal die Woche. Das ist total beeindruckend. Also, wenn du Probleme mit Greifvögeln hast, du brauchst nur Raben. Die lösen das.
Ja, Raben werden ja auch als Feind angesehen, vor allem von Hühnerhaltern, die Küken haben, weil Raben eben gefährlich sind für Küken, ja? Weil die sind halt, ja, wie du sagst, gute Kämpfer. Und ich habe jetzt längere Zeit eben mit dem Brahma-Züchter unseres Vereins immer wieder telefoniert, weil ich eben dann erstmal diese Sache mit den Eiern und da hat er mir dann eben erklärt, wie viele Eier ich dann haben müsste, dass ich halt eine gute Chance habe, dass am Ende zwei Hennen übrig bleiben, weil werden ja auch nicht alle ausgebrütet und so und was mache ich da mit den Hähnen? Und ich hatte keinen Bock, da irgendwie mich jetzt mit Schlachtung auseinandersetzen zu müssen und sowas.
Was wäre die Zahl gewesen? Wie viele hättest du haben müssen?
Er hat halt gesagt, ungefähr? Also 10 Eier sollst du denen schon unterlegen. Ja, und wenn ich dann Pech habe, genau. Wenn ich dann Pech habe, werden halt irgendwie 6 ausgebrütet und 5 davon sind Hähne, gell? Also, kann passieren.
Fuck, ja, okay.
Und dann ist das Problem, ich dachte ja so, ja, hier, Brahmahuhn ist doch geiles Fleischhuhn, ja, also hier ist doch super. Ja, nee, nicht ganz, weil das Problem ist, er hat gesagt, Brahma sind eigentlich nur zum Anschauen gut, aber dafür sind sie gut, weil sie wirklich sehr schön sind. Aber das Problem ist, dass sie ultra langsam sind in allem. Also sie sind halt, der hat mir andere Hühner gezeigt, die halt nach 4 Monaten anfangen Eier zu legen und auch, wo die Hähne nach 4 Monaten schlachtreif sind, ja, die halt so stark zulegen. Und beim Brahma-Huhn hat er gemeint, naja, frühestens nach 12 Monaten, eher nach 15, fangen die an, Eier zu legen.
Ach hey.
Und was die Größe, und hat er gemeint, ja, und die Hähne, ja, die kannst du jetzt für gar nichts brauchen. Da hab ich gesagt, ja, aber zum Schlachten doch. Dann hat er gemeint, ja, zum Schlachten nach einem Jahr. Die werden erstmal nur groß und dünn, ja, die werden riesengroß und ganz dünn, sehen total albern aus. Und dann so, also wahrscheinlich voraussichtlich dann so ab Oktober fangen sie erst an, dick zu werden. Deswegen, ich bin auch mal gespannt, wie das ist, Thema Zaun und so, ja, ob der hoch genug ist, weil ich habe schon gesehen, die springen echt heftig, also schon die kleinen Viecher. Und wir haben jetzt welche bekommen, die einen Monat alt sind, ziemlich genau einen Monat. Und die sind fast so groß, ich hatte ja so gedacht, so, ja, halt Küken, gell? So, dass man gerade so sehen kann, dass sie, was für ein Geschlecht sie haben. Ja, das kann man jetzt auch. Aber die sind halt jetzt schon so groß, dass sie halt fast so groß sind wie meine Zwergseidenhühner. Also nur noch eine Idee kleiner. Und die Zwergseidenhühner sehen die halt nicht an als Küken, obwohl sie dauernd Kükentöne machen. Also sie piepen halt. Die gackern noch gar nicht, sondern die piepen. So wie halt Küken piepen. Und die Zwergseidenhühner kapieren das aber nicht, dass das Küken sind und dass sie sich gefälligst um die kümmern müssen. Machen die halt nicht.
Ach so, die ignorieren die einfach, oder?
Ja, das eine hat die zum Teil schon angegriffen und so gepickt, also so gehackt, so hackordnungmäßig, was halt auch totaler Unsinn ist bei einem Küken. Und meistens ignorieren sie halt einfach und wir haben gerade zwei Hennen, die klucken und die klucken halt einfach weiter. Gell? Normalerweise soll man sagen, sobald Küken da sind, ist es halt nicht mehr sinnvoll zu klucken, sondern dann können sie halt sich um die Küken kümmern, weil sie brauchen ja nicht weiter brüten. Aber die kapieren halt nicht, dass da Küken da sind, um die sie sich kümmern können. deswegen,
wenn das Küken genauso groß ist wie du, dann nimmst du das halt auch nicht mehr voll, ne? Wenn ich dir jetzt aber beim ein Baby hinsetze, was genauso 1,70 Meter, 75 wie du ist, dann würdest du auch sagen,
ja, beim Kuckuck funktioniert das ja auch. Da ist ja auch der Kuckuck häufig größer als die Muttertiere oder als die Elterntiere. Aber da ist der Unterschied halt, dass sie ausgebrütet wurden, gell? Und dass sie halt aus dem Ei schlüpfen und so. Mhm. Ja, das haben wir halt hier nicht gemacht. Ich habe jetzt andere Methoden gestartet, um die Hühner zu entklucken, weil ich habe gerade heute mit einer Bekannten eines unserer Stammhörer, befreundete Stammhörer hier bei uns in der Gegend gesprochen, die auch Hühner hat, lustigerweise auch Seidenhühner und Brahma und aber auch noch andere. Und die hat auch das Problem, dass die Seidenhühner halt klucken wie bekloppt. Und deswegen bin ich heute, gehe ich gerade in eine weitere, etwas radikalere Phase, was die Entkluckungsversuche angeht. Also weil bisher hatte ich ja sie immer aus dem Nest gehoben und aus dem Nest, also aus dem Stall ausgesperrt und das Nest hell gemacht, damit es da nicht so gemütlich ist und so. Und bei der ersten Glucke hat es so ganz passabel funktioniert. Die, die jetzt klucken, die klucken einfach weiter und die eine kluckt auch schon über die 3 Wochen, die halt normal sind, ja, und die, mit der ich heute gesprochen habe, die hat halt gesagt, sie hätte Glucken gehabt, die hätten irgendwie 12 Wochen gegluckt und das ist halt inakzeptabel, weil das ist dann halt auch echt schlecht fürs Huhn, ne, weil die essen da ja viel weniger und die magern dann völlig ab, das ist ja richtig anstrengend, das ist ja, die haben ja auch erhöhte Körpertemperaturen, so, das ist ja wie wenn du 12 Wochen Fieber hast und wenig isst, ja? Das ist einfach nicht so gut. Und deswegen habe ich die beiden Glucken jetzt heute Abend in die Voliere gesetzt, wo es ja gerade heute Abend besonders zugig und nass und unschön ist.
Oh. Also
ist schon überdacht, aber ist halt nicht drin, ist nicht Nest. Und da ist so eine Ecke, wo es so ein bisschen kuschelig ist, da habe ich so spitze Steine hingelegt, damit sie da sich nicht hinsetzen. Also echt fies eigentlich. Und jetzt gucke ich mal, ob das fruchtet, wenn ich die jetzt 2 Tage da in die Voliere setze. Mehr oder weniger schutzlos, weil das Ziel ist halt bei so einer kluckenden Henne, dass du die Körpertemperatur runterkriegst, also dass die halt nicht mehr dieses Wärmegefühl haben. Deswegen, die wollen halt immer ins schön kuschelig warme, ne, damit die weiter eben die Eier wärmen können. Deswegen gibt's da auch so Sachen, das habe ich auch tatsächlich versucht vor ein paar Tagen, das Huhn in ein Bottich mit Wasser zu tauchen bis zum Hals.
Oh Gott, für 30 Sekunden. Das haben vier.
Ja, wird auch so zum Teil diskutiert, dass es ja fiese Tierquälerei sei. Meine Hühner interessiert es überhaupt nicht. Die gucken da oben raus, denken sich, ah ja, ein Bad, okay, ja, passt.
Jetzt kommt er gleich mit Föhn und so, macht mich wieder hübsch.
Ja, genau. Ja,
so.
Und dann setze ich sie wieder raus, ja, und dann gucken sie an sich runter und denken so, hey, alles nass, ja, komisch. Dann schütteln sie sich mal und dann gehen sie wieder ins Nest und gucken weiter.
Also, ihr wollt mich verarschen. Ich nehme an, du weißt das schon, aber für unsere Hörer möchte ich vielleicht mal vorlesen aus dem Wikipedia-Artikel zu Brahma-Hühnern. Falls die anfangen zu glucken, solltest du vielleicht vorsichtiger sein. Der vorletzte Artikel des Wikipedia-Artikels lautet, der vorletzte Absatz, Entschuldigung, nicht Artikel. Brahmas sind bei allzu starker Aufregung ziemlich empfindlich und bekommen bei zu großer Aufregung nur allzu leicht einen Herzschlag. Die Tiere fallen dann scheinbar ohne erdenklichen Grund einfach um und sind tot. Punkt.
Ups.
Also, falls die Brahmas anfangen zu glucken, be careful.
Die werde ich dann nicht eintunken. Nee, aber es hat ja auch nicht funktioniert. Also von daher war völlig sinnlos.
Ja,
2 Tage hintereinander gemacht. Keinerlei Effekt. Also,
ja, also das Brahma wäre vielleicht tot gewesen danach.
Ja, kann sein. Ja, nee, aber also man muss es ihnen halt versuchen, ein bisschen unangenehm zu machen, dass sie es halt nicht mehr so kuschelig haben. Und dann kann man hoffen, dass, es gibt da auch so andere, also die momentan hauptsächlich propagierte Methode ist die, dass man denen einen extra Stall baut, der auch exponiert ist, also der im Endeffekt auch der Witterung ausgesetzt ist. Und also im Endeffekt ein Drahtverhau, also eigentlich auch eine Voliere, nur mit dem Unterschied, dass die keinen Boden hat, sondern dass der Boden auch ein Drahtgeflecht ist. Das heißt, dass die von unten auch dauernd kühle Luft kriegen und dadurch halt keinen warmen Bauch mehr haben oder dass der Bauch dann eben auskühlt und dadurch eben dieser Gluckmodus beendet wird. Ja, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf habe, aber weil das klingt für mich schon ein bisschen nach Tierquälerei, aber ja. Mal gucken, wo mich das noch hinführt. Also genau, was Lursa und Betor angeht, also meine Hühner, weil wir haben ja jeder ein Huhn bei uns in der Familie und ich habe zwei, weil...
die sind halt gleicher als andere.
Gleicher, genau. Ja, erstens mal kümmere ich mich ja um die Hühner, deswegen finde ich es gerecht. Außerdem ist es so, dass man nicht ein einzelnes Huhn neu zu einer Gruppe dazu bringen sollte und vor allem dann nicht ein einzelnes Huhn von einer anderen Rasse.
Nee, und deswegen haben wir das Huhn, was 8-mal so groß ist wie die anderen.
Ja, noch nicht. Ich habe mir auch gedacht,
nee, so, aber wirr.
Über Zwergseidenhühner, es war glaube ich die Hildegard, überleg dir das, ob du dieses Huhn picken willst. Du kriegst das zurück. Das wird nicht gut für dich enden. Ja. Und die sind ziemlich verschreckt bisher, sind halt Küken. Sind bisher kaum aus dem Stall gekommen. Ich lasse die Tür jetzt, also die große Tür immer offen tagsüber und jetzt heute sind sie ein bisschen rausgekommen, aber auch nicht weiter als 2 Meter vom Stall entfernt. Also bis auf diesen Dreckhügel, ihr kennt das ja bei mir, da wo wir auch saßen am Feuer. Bis dahin sind sie gekommen, aber weiter sind sie noch nicht gegangen. Und sind auch sehr schreckhaft und sie sind auch einmal eben, wie gesagt, als sie so im Bedrängnis waren, also gejagt wurden von dem einen Huhn, sind sie am Zaun hochgesprungen, also eins davon, und dann, da wo das Flechtwerk aufhört, also so in 30, 40 Zentimeter Höhe, durch den Zaun geschlupft und ich konnte es gerade noch durch den Zaun hinterher fassen und es am Bein packen, sonst wäre es halt bei der Nachbarin gewesen. Zum Glück bei der Nachbarin ohne Hund, also von daher.
Ja, das wäre fies gewesen.
Das wäre fies gewesen, ja, aber auch bei der Nachbarin, ich weiß, ein Huhn, was so wenig zahm ist, was mich halt erst seit ein paar Tagen kennt, dann wieder einzufangen, wäre halt auch lustig geworden, ja. Also ja, ich habe es zum Glück gepackt und ich habe jetzt angefangen, das Flechtwerk zu erhöhen. Und ja, gucken wir mal.
Dieser Wikipedia,
aber sehr hübsche Hühner.
Dieser Wikipedia-Artikel amüsiert mich immer weiter, wenn ich überlege, du hast sie jetzt Lursa und Betor nach zwei klingonischen Damen benannt, die sehr impulsiv und sehr aggressiv, wie sich das für klingonische Frauen gehört. Ja,
eigentlich sind die gar nicht aggressiv, gell?
Und jetzt steht hier in dem Absatz davor, diese Hühnerrasse zeichnet sich durch einen sehr ruhigen Charakter aus. Sie sind eher zurückhaltend und werden leicht zutraulich. Die Hennen haben einen ausgeprägten Bruttrieb. Also mit anderen Worten, du musst noch mehr glucken.
Ja, klar.
Und jetzt hast du sie nach zwei super aggressiven Klingoninnen benannt, die vielleicht die Hautfarbe zu ihrer Gefiederfarbe so halbwegs passt.
Ja, finde ich schon. Aber das passt total.
Dürfte auch die einzige Ähnlichkeit dann so vom Charakter her wohl eher nicht.
Ja, nee, ja, das stimmt. Also aber das Schöne bei den Brahma-Hühnern ist ja, die sehen halt ultra brutal aus. Gell? Die haben ja so ein Adlerform-Kopf. Also so wird die Kopfform auch beschrieben, das ist adlerförmig. Und die sehen halt echt gewalttätig aus, aber sind es halt gar nicht. Das sind halt eigentlich gemütliche. Ich habe auch das Bild von den Hühnern bei uns in der Familiengruppe gepostet und mein Bruder wusste natürlich sofort, was mit Lursa und Betor auf sich hat. Und meine Mutter wusste aber nicht so recht, was damit anzufangen. Und dann habe ich halt noch ein Bild von den Duras-Schwestern gepostet. Und dann hat meine Mutter sowas geschrieben wie, ja, sie hofft, dass die Hühner hübscher werden oder sowas. Und da habe ich gesagt, was? Das sind doch Schönheiten nach klingonischen Gesichtspunkten, nach klingonischem Dafürhalten. Das ist doch, die sind doch die Sexsymbole eigentlich. Aber na, das hat meine Mutter nicht ganz verstanden, was die Schönheit bei den Duras-Schwestern ist.
Ja gut, wenn man jetzt über den etwas prägnanten Stirnbereich hinwegsehen kann, sind das auch nach menschlichen Gesichtspunkten einfach zwei schöne Frauen gewesen.
Ja, klar.
Ja, das kam da durchaus durch, dass die beiden Schauspielerinnen auch
eigentlich schon.
Gerade
ja, und die Stirn
verstecken müssen.
Da hat man sich dran gewöhnt als TNG-Gucker.
Das ist absolut, ja, das siehst du dann immer nicht mehr. Die Zähne ist immer noch so ein bisschen ein Problem, ne? Das ist so.
Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, wie bei
Ferengi auch. Aber das gehört sich für Klingonen halt so.
Ja. Ja, nee, deswegen schön. Wir haben neue Hühner und ich gehe oft in den Garten momentan.
Ja gut, da wird wahrscheinlich dauern, bis die dann sich richtig trauen. Es war ja bei den anderen auch so, dass das einen Monat oder so gedauert hat, oder? Eben. Bis die wirklich im Garten rumgelaufen sind.
Ja, genau, es hat ein bisschen gedauert. Und ja, und hier kommt halt noch dazu, dass die echt jung sind. Ne? Die anderen, die waren ja schon ein halbes Jahr alt.
Ach, echt?
Ja, ja. Das war ja mehr, die waren dreiviertel Jahr alt. Die waren auch etwa so im April geboren. April, Mai und wir haben sie im Januar bekommen, ne? Also die waren schon richtig alt. Haben ja auch sofort angefangen, Eier zu legen, ne? Und die hier sind ja einen Monat alt.
Also das heißt, wenn wir nächstes Jahr wieder zelten, dann gibt es vielleicht die ersten Eier.
Da legen sie ersten Eier, genau.
Ja. Oh, vielleicht zelten wir ja vorher nochmal.
Ja, vielleicht.
Ja. So, was kommt jetzt? Ach, ich weiß es. Jazzwitz der Woche. Du hast kurz vor der Sendung behauptet, du hättest 24 neue Witze aufgetan und wolltest jetzt
zumindest
einen vorsingen.
Und hab einen Screenshot gemacht und hab das Bild auch offen gelassen in meiner Galerie und dachte, jetzt bin ich gut vorbereitet und jetzt habe ich eben das Bild von Lursa und Betor hingescrollt und jetzt war es weg. Ja, und eben als du die Musik angespielt hast, nein. Aber ich habe es jetzt, habe ihn trotzdem wieder gefunden.
Also die letzten Folgen tönt er immer rum, dieser Jingle ist so lang, da kann ich noch 7 Witze mir ausdenken.
Ja, kann ich auch. Zum Glück ist der so lang. Also, was haben ein Jazz-Posaunist und der Blitz gemeinsam? Keiner trifft zweimal die gleiche Stelle.
Du.
Ja.
Ja.
Kriegen wir nicht um Geld heute.
Immerhin. Nee, kriegen wir nicht, immerhin. Ja. Ja, ich habe Loser und Betor in unser Google-Doc kopiert für Leute, falls Stefan nochmal gucken will. Das sind so Brüste und so.
An die kann ich mich auch noch drin erinnern.
Na klar. Jetzt bin ich gespannt, ob du das gleiche Bild reingemacht hast, wie das, was ich in der... Ja, genau. Das ist exakt das gleiche Bild, wie das, was ich meinen Eltern geschickt habe. Sehr gut.
Okay. Jazzwitz haben wir abgehakt. Bleibt noch eine Kategorie. Was schauen wir nächste Woche? Wer ist eigentlich dran?
Du.
Was?
Oder?
Oh.
Ja. Nach C kommt R.
Stimmt. Ja, alles gut, ich hab was. Kein Problem.
Kein guter Schauspieler, Bob.
Ja, nee, hat nicht funktioniert. Hätte ich jetzt ein bisschen prominenter durchziehen müssen. Ich habe mich schwer getan. Ich habe so ein bisschen durchgesucht, was es so Neues gibt. Und das meiste, was es Neues gibt, hat mir nicht gefallen und ich wollte es nicht sehen.
Wo müssen wir denn hin?
Aber jetzt aber Netflix, glaube ich. Warte mal, ich habe es jetzt nur in der IMDb offen, aber ich meine, es ist Netflix. Wir gehen nach München.
Nach München?
München?
Wieso wird mir denn jetzt auf Netflix oben 365 Tage vorgeschlagen?
Ja, weil du den zweiten Film gesehen hast, aber noch nicht den ersten.
Nee,
deswegen gehen die davon aus,
dass du
den ersten
schon Nee, schon hier der mit dem Surfer-Dude.
Okay.
Ja, weil du einfach noch ein paar Nachos nicht gegessen hast und die noch nachholen musst.
Und du nimmst jetzt wieder einen Film von 2021, Bob. Ich sehe schon, was du willst.
Ja, ich nehme einen Film von 2021, August Diehl und noch ein paar andere deutsche Schauspieler. Wir gehen in die Nazi-Zeit. München, Doppelpunkt, im Angesicht des Krieges. Hm. Es geht um britische Diplomaten, die eigentlich ist der Krieg schon 38, glaube ich, spielt das. Na, egal. Jedenfalls, wir sind irgendwo in München und es geht um Nazis und Ulrich Mattes spielt den Adolf Hitler und so ein bisschen Geschichtsdings.
Da habe ich mich, glaube ich, vor ein halbes Jahr dreimal hintereinander dagegen entschieden, den zu wählen.
Sehr gut.
Ja, you're welcome. Mhm.
Yes, thank you.
Tja, Jeremy Irons.
Naja, genießt es und genießt den auch nächste Woche, weil übernächste Woche werde ich euch wieder quälen.
Ich weiß schon, was ich nehme. Stefan, du wirst noch, guck mal, der hat in der IMDb 6,8 von 10. Das, was Christoph uns diese Woche aufgetischt hat, hatte 2,5, glaube ich, oder sowas.
Ja.
Du wirst bei Christophs nächster Wahl wirst du dich zurücksehen an so einen schönen Nazi-Film mit 6, irgendwas.
Absolut. Warte, ich schau mal, was der hat, den ich euch nächstes Mal auftische.
Oh, das ist ja mal ein Spoiler, da können wir dann suchen.
Mhm, könnte. 8,1. Das siehst du mal.
What? Oh, das ist, ja, das ist aber eine ganz andere Liga. Also das ist das.
Ja, aber es ist halt nicht euer Genre.
Ach so, ja, okay. Aber 8,1, also wenn über 8 ist, bin ich ja bereit, über Genregrenzen zu springen. Also das ist schon viel. Okay. Ich bin gespannt.
Ja, und auch, dass ich so lange im Voraus schon festgelegt bin, das ist sehr selten. Also was natürlich häufig.
Aber 8,1, das macht jetzt fast schon einfach rauszukriegen. Also wenn ich jetzt filtere irgendwie, muss mindestens 2021 und über 8 Punkte haben, da kann nicht so wahnsinnig viel rauskommen. Das könnten wir finden, wenn die Hörer sind aufgefordert und Hörerinnen an dieser Stelle, sneakpod.de, das ist jetzt meine Transition in die Abmoderation. Wenn ihr jetzt schon rauskriegt, was der Christoph nächste Woche picken wird,
übernächste Woche.
Schreibt es in die Kommentare, übernächste Woche.
2 Wochen Zeit.
Genau. Kriegt das raus und ansonsten dürft ihr natürlich auf sneakpod.de kommentieren, wie ihr PK fandet oder warum 365 Tage dieser Tag ein toller Titel oder der beste Pornofilm aller Zeiten ist oder was auch immer ihr uns sonst noch mitteilen möchtet auf sneakpod.de. Das war hier übrigens die Folge 731, wenn ich mich nicht täusche.
32?
Okay. 32. Langsam werden diese Nummern Schall und Rauch, ne? Da könnt ihr die Kommentare
einwerfen. Ich gebe übrigens noch einen Tipp, gebe ich noch zu dem Film. Und zwar, es spielt ein Schauspieler aus Vikings mit.
Ja.
Also.
Ein Schauspieler aus, wahrscheinlich irgendwie so der Knappe, der hinten links in Folge Season 3, Episode 9 durchs Bild gelaufen ist.
Er hat tatsächlich einen aus den späteren Staffeln, das stimmt. Aber also schon eine zentrale Figur.
Okay.
Halb zentral.
Also. Halbzentral.
Na,
dieses Wort ist, glaube ich, auch gerade erfunden. Halbzentral hat bestimmt noch nie jemand vorher irgendwo benutzt. Falls das anders sein sollte, schreibt ihr es in die Kommentare und wir danken fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.